Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Ich habe diesmal zu Gast jemanden, den ich so dermaßen lang kenne, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie lange ich ihn kenne. Es ist Jürgen von Rookie Records. Jürgen von Rookie, also ein Adelstitel in unserer Branche. Und Jürgen, den, ja, wie gesagt, kenne ich endlos lange. Ich schätze mal, damit nehme ich jetzt ein bisschen was vorweg und lasse ihr auch gleich was sagen. Irgendwo in grauer Vorzeit hatte ich mit Walter Elf schon mal was zu tun. Und dann hatte ich mit Flat 13 Mail Order was zu tun. Und dann war irgendwann Rookie Records als Label und die Band Attention Rookies hatte ich was damit zu tun. Und ja, und irgendwie sind wir jetzt einfach seit Jahren, ja, wie soll ich sagen, Geschäftspartner, Freunde, was auch immer. Hallo Jürgen.
Hallo Joachim. Es ist mir eine Freude, ein Vergnügen, ja. Und jetzt, als du geredet hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, wann war das wohl? Und kannst du dich erinnern, Ulm, Radlerheim?
Ja.
Warst du da? Warst
Radlerheim
du da bei dem
oder
Konzert?
Gerstetten oder Gerstetten? Rheinische Ulm.
Gerstetten gibt es auch. Gab es auch Konzerte. Ja, Walter Elf in so einem Gelände von dem Motorsportclub.
Aha. Ja, das wiederum also, habe ich. So. Nee, das habe ich jetzt nicht in meiner Erinnerung. Also ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mal 1988, 89, 90, irgendwie sowas, habe ich mal Walter Elf zusammen mit, also damals mit Lee Hollis als Aushilfssänger in Crailsheim gesehen. Das weiß ich auf jeden Fall. Und allerdings habe ich halt das Konzert und ich weiß, dass ich da war, aber ob ich jetzt sein Gesicht dort aktiv zur Kenntnis genommen hätte und wüsste, dass da so ein Jürgen dabei war, also waren halt Leute auf der Bühne und das war die Band.
Ja,
ja, das könnte zumindest unser...
Okay, das kann auch sein. Es ist ja auf jeden Fall Bavü-Fachleute hauen mich jetzt natürlich, aber es ist ja auf jeden Fall im schwäbischen Sprachraum. Crailsheim ist, was nochmal genau? Hohenlohe.
Ja, ich denke, das ist sogar noch Baden-Württemberg, so das Grenzgebiet zu Franken.
Franken. Ja, ich fand es war ein super Konzert, weil das war nämlich mit Addicts. Ich kann mich genau erinnern. Aber die Addicts waren leider, ich muss es so sagen, zumindest zu der Zeit richtige Arschgeigen, inklusive Tourmanager, Klammer, Vater des einen Gitarristen oder so ähnlich. Das war sehr unfreundlich alles.
Ja, es gab damals halt schon so diese, wie soll ich sagen, so Rockstars, unter denen gerade so englische Bands hatten teilweise schon so eine enorme Professionalität entwickelt, seit den späten 70ern, muss man sagen. Und das traf dann auf so eine lockere Diabo-Attitüde bei den deutschen Bands.
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, woher das kam. Gesunder Größenwahn mit Arroganz gepaart, ich weiß es nicht. Vielleicht waren sie auch einfach nur scheiße drauf. Wir waren so ein paar Termine mit. Wir sind jetzt richtig schräg reingekommen in die Sache, aber ist eigentlich auch egal. Thomas Isler von We Bite hatte diese Tour organisiert. Addicts und die Hälfte hat Walter Elf mitgespielt und die andere Hälfte Schließmuskel, die auch zu der Zeit bei We Bite auf dem Label waren. Und ich glaube, auf manchen Postern war Schließmuskel nicht notiert extra. Und dann dachten immer alle, Schließmuskel haben dann gespielt. Und dann dachten die Leute, das wäre Walter Elf. Kann mich erinnern, dass Leute dann so geschrieben haben. Fanpost an Beppo. Oh, das war super da und da. Und Beppo so, hä? Da haben wir doch gar nicht mitgespielt. Wie kann das denn sein, dass die uns da gesehen haben und so. Ne? Also es war dann ein bisschen Chaos. Ja, und es waren so österreichische Soundleute hatten die. Ich kann mich genau erinnern. Und dann haben wir mit denen in so einem Haus übernachtet und die haben so unglaublich schlimmes Kraut geraucht. Sportzigaretten die ganze Nacht. Und es hat gestunken in der ganzen Bude.
Waren wir ja schon vom Mitrauchen bekifft.
Ungefähr, ja.
Du hast Schließmuskel gerade erwähnt, du hast Rebite erwähnt. Damals eines der sehr aktiven deutschen Punk- und Hardcore-Labels, wo eine Menge relevante Platten erschienen sind, unter anderem auch Spermbirds. Und Schließmuskel und Walter Elf. Das war die große Zeit des Fun-Punk in Deutschland. Da gab es einige Bands. Es war, ja, im Grunde, nachher will es keiner gewesen sein und keiner will dazugehört haben, muss man so zu sagen. Inklusive der goldenen Zitronen.
Da gab es wie bei der neuen Deutsch. Ja, so wie bei der neuen Deutschen Welle, wenn ich so kurz einpflegen darf.
Es
Das
gab
will
damals
keiner
auch
gewesen
dieses,
sein.
das große Festival der Volksmusik oder sowas, so eine
Mit
Package-Tour mit.
X.
Wer war mit
Mit
dabei?
X. Volksmusik mit
Natürlich,
X.
Volksmusik, wie die Volksküche, ja. Da waren die goldenen
Ja.
Zitronen dabei, ich glaube auch Schließmuskel und
Walter Ritt war auch
Mimis.
dabei.
Wir haben die.
Also nicht live, wir waren nicht live dabei, aber auf der Platte.
Ja,
Das war
ja.
ja ein, hieß der Fernsehsender damals schon ProSieben? Also das Logo ist auf der Platte, bin ich fast sicher.
Wir haben damals das
Und
Konzert in Heidenheim veranstaltet, im Konzerthaus mit dem Stadtjugendring Heidenheim. Und deshalb weiß ich das. Ich weiß auch, dass damals die, ich glaube, die Goldenen Zitronen bei uns übernachtet haben in unserer winzigen Wohnung. Naja, auf jeden Fall waren das so Dinge, das war so mein Ansatz gerade, wo Bands irgendwie zusammengeschmissen wurden, die eigentlich dann nachher sich wie so urknallmäßig eigentlich total auseinanderentwickelt haben und einfach nur zufällig an dieser Stelle überkreuzt haben. Wie hast du diese
Richtig.
Fun-Punk-Nummer damals ja, in Erinnerung und wie habt ihr da reingepasst von eurem Selbstverständnis auch?
Das ist, sind mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche es mal. Also, Beppo könnte dir da noch ein viel ergiebigerer Gesprächspartner sein, weil zu der Zeit fast alle Walter Elf Lieder von Beppo geschrieben waren. Das muss man sagen. Und er hatte ja. Er ist 2 Jahre älter als ich, oder sogar ein gutes Stück mehr als 2 Jahre, eher so 2,5. Und das ist natürlich in der Zeit, also wenn man dann so als Teenager heranwächst, schon prägend. Da war dann eher so der große Bruder, der dann auch viele Mixtapes dann im Auto, wenn wir irgendwo hingefahren sind, und dann hast du immer, ach, wie geil, Ecstasy, was ist denn das? Klingt ja wie Beatles, ist ja total crazy. Habe ich von denen noch, warum habe ich von denen noch nie was gehört? Also, oder, oh, Serious Drinking. Sensationell guter Bandname und wow, was ist das für eine, wow, Love on the Terraces, was soll das alles? Und ich fand es genial, ne? Also klar, auf der Schule waren irgendwelche Leute und im Tischtennisverein waren Leute, die Sex Pistols dann in den, wie sagt man, Telefunken handtragbaren Kassettenrekorder eingelegt haben, während draußen die Vereinsmeisterschaft im Einzel lief. Und ich so, wow, Sex Pistols, krass, was es alles gibt. Ne? Aber Beppo hatte natürlich schon so eine Liebe zu Teenie-Pop, Power-Pop, glaube ich, bevor er Punkrocker wurde einfach. Also eher nicht wie bei mir, wo das dann danach kam. Also es kam danach, weil ich ihn kennengelernt hatte. Das heißt, Beppo hatte da schon Vorbildung sozusagen und hat entsprechend seinen Musikgeschmack täglich erweitert. Und man muss ja immer überlegen, er hat ja dann auch bei Spurmbirds gespielt, zeitgleich. Er hatte so eine Möglichkeit, seine Hardcore Wut und alles rauszulassen, und er hatte so eine Möglichkeit, seinen Power-Pop, sein Pop-Feeling auszuleben. Entsprechend war das dann, also Walter Elf klingt ja manchmal dann auch, wenn man das heute hört, das klingt ja wie ja, so 70er England-Punk-Bands, aber halt mit deutschen Texten. Und klar ist da viel Tote Hosen drin, aber bei Tote Hosen musst du ja immer überlegen, wo kommt der Campino her? Beppo hat mit seiner Schwester zusammen in Heidelberg studiert, also die kannten sich auch schon eine gute Weile und waren irgendwie befreundet, Brieffreundschaft, was weiß ich. Ne? Und entsprechend hat Beppo natürlich nie bewusst gesagt, und jetzt will ich Funpunk machen. Und diesen Vorwurf können sich bestimmt einige Bands, die auf diesem Volksmusik-Sampler waren, den müssen die sich gefallen lassen, weil da gab es kein Vorher. Und auch kein Nachher. Oder bei manchen Bands, ich sag nicht den Namen der Band, aber sie kommen aus Stuttgart und wir haben in einem Lied aus so einem kleinen Seitenhieb rausgehauen und da hieß es kein Bier vor vier. Und dann weißt du schon, um welche Band es dreht. Sie waren mal
Da
sehr
muss ich
politisch.
nochmal
Und da
überlegen, wer das ist.
so ungefähr, ne? Also sie waren erst so sehr politisch und dann waren sie Funpunk und später waren sie dann wieder anders. Das darf ja auch sein, es kann ja jeder entscheiden, wie er will. Nur für uns war das irgendwann auch unerträglich. Also diese Packages haben wir immer abgelehnt, dass wir da mitspielen, das wollten wir nicht. Und in Norddeutschland zum Beispiel stand da nie Funpunk, da stand höchstens mal Spaßpunk. Das fand ich dann schon viel sinnvoller mit Trompeten. Spaßpunk mit Trompeten.
Genau, ich
Und
hatte Trompeten und
das weiß
Trompeten waren ja immer so ein lustiges Instrument. Ich weiß auch nicht, was es ausmacht, aber Ska ist ja auch so ein Ding, das ist, sagen wir mal so, Ska ist auf jeden Fall eben, ja, wenn ich es jetzt mal, im Deutschen gibt es diesen komischen auch so Stimmungsmusik. Wahrscheinlich kommt das irgendwie aus dem, ich weiß nicht, wo das herkam, also so Nicht-Stimmungsmusik, also Musik ist immer Stimmung, aber so Stimmungshits und Stimmungsmusik, also da wird so Bläser, das sind dann so gleich, wie man hier im Ruhrgebiet so die Lustigen, da ist halt was anderes, als wenn du jetzt halt so aggressiv vor dich hinlärmst, in dem Augenblick, wo da der Trötenschlumpf kommt, ist das irgendwie nochmal anders. Wer war eigentlich euer Trötenschlumpf? Helfen wir mal weiter.
Wir hatten ja zwei Trompeter. Beppo und Alex, die auch beide gesungen haben. Und ganz am Anfang gab es noch einen Mitsänger und Tänzer, und der hieß Lee Hollis, um zu deiner Eingangsvariante da zurückzukehren. Stimmungsmusik hat sowas von Bierzelt und Schlager auch. Ne? Alles Sachen, was es zum Beispiel in England nicht gibt. Also klar gibt es da diesen Engelbert Humperdinck und so. Ja, aber ich glaube wirklich, jeder englische Pubrock ist schöner als die drei Ausdrücke, die ich gerade gesagt habe. Schlager und Bierzelt und Stimmungsmusik. Ne? Also Stimmungsmusik, du hast recht, wo kommt das her? Gut, bei der GEMA gibt es ein Repertoire, das heißt ernste Musik. Also was gemeinerweise auch höher dotiert ist, also für Urheberinnen.
Dafür muss man auch was können.
Als höher dotiert als U-Musik, als Unterhaltungsmusik. Das finde ich auch krass. Ne? Also da ist die Ausschüttung höher. Also wenn du deine eigene ernste Musik aufführst, du, was weiß ich, heißt Wolfgang Amadeus Mozart und spielst in der Philharmonie irgendwo und spielst deine eigene Geige, also die Geigenspur oder die Geigenpartitur, die du geschrieben hast, dann wird es maximalst entlohnt. Das ist wirklich großes Werk, das ist viel mehr wert als jede Gig Joneses Walter Elf Nummer, die wir selbst aufführen. Und das finde ich ein bisschen gemein. Unfair, sozusagen, ja.
Aber hey, hättest du was Ordentliches gelernt, wärst du nicht so ein Punkrocker geworden, dann hättest du jetzt vielleicht Klavierpartituren, die du in der Elfi aufführen könntest.
Oh ja, apropos, was Anständiges gelernt, habe ich ja eigentlich sogar zwei Sachen, wenn du so willst. Einmal bin ich staatlich geprüfter UTA, umwelttechnischer Assistent, ne, so wie man das kennt, FYTA, MTA und wie das alles heißt, ETAs auf so einer Berufsfachschule. Und ich habe einen Kaufmann. Ich habe mein Diplom oder wie das dann heißt, ich habe das verloren. Beim Umzug von Freiburg nach Köln ist das verschütt gegangen. Ich finde es einfach nicht mehr. Hier, Kaufmann, notice to myself. Ja. IHK Freiburg anrufen. Wie geht das dann wohl? Nur damit ich mir es an die Wand hängen kann.
Also das ist doch schön, so Leute so in der Werkstatt, wo du dann den Meisterbrief an der Wand hängen hast. Das ist auch so ein Kaufmannsbrief. Aber da hast du mir auf jeden Fall zwei Ausbildungen voraus.
Ja, und der Rest ist halt DIY, ne? Also die Schule des Lebens. Und da kann man ja ganz gut ansetzen. Also im echten ersten Leben, also im ersten echten Berufsleben, war ich ja dann Umwelttechniker, war schon also als Umwelttechniker angestellt. Ne? Also die wirkliche Bezeichnung war UTA. Das ist schon noch eine Stufe unter einem Techniker, muss man dazu sagen. Aber ich hatte das Aufgabengebiet eines Technikers. Das war so ein privates Ingenieurbüro.
Also so Altlastensanierung. Ja, okay. Also genau, irgendwo bohren, wo eine Tankstelle war. Und dann bohrst du da rein und dann kommt das total ölig raus. Und du sagst so, oh, hier wird es teuer.
Ja, genau. Hier wird es teuer. Genau. So Bodenproben, Wasserproben haben wir gemacht, auch teils Sanierungen betreut. Das war auch am Anfang ganz gut und zwar auch ganz gut bezahlt. Das heißt, ich konnte irgendwann einfach sagen, oh, das ist mir jetzt aber auch alles viel zu anstrengend. Ich würde gerne noch 3 Tage die Woche arbeiten, von Dienstag bis Donnerstag und den Rest mit meinen Bands unterwegs sein wollen. Ne, also die Bands, die es da zu der Zeit gab, das war dann also schon Kick Joneses, also nicht mehr Walter Elf.
Die frühen 90er, frühe Mitte der 90er.
Genau, das war Freezer Burn, beziehungsweise Vorher war es Wedding Tackle, aber Wedding Tackle gab es ja gar nicht so lange. Ne? Also die, mit den drei Bands war ich da sehr aktiv und dann gut, dann noch bei Spermbirds mitgefahren und das und bei Headcrash mal mitgefahren und da mitgefahren. Das heißt, ich war eigentlich dann fast jedes Wochenende unterwegs. Und entsprechend kam mir das natürlich zu Pass, dass dann 3 Tage arbeiten irgendwie, ne, und ein bisschen am Wochenende ein bisschen Geld mit Musik gemacht oder ne, vielleicht da mal ein Huni irgendwie verdient durch Roadie-Job oder irgendwas. Ne. Das hat dann gereicht. Und das war ja auch eigentlich ganz gut. Ne. Nur irgendwann war dann auch der Rücken kaputt und dann, wie durch ein großes Wunder, kam Flight 13, hast du ja auch schon erwähnt, kam Flight 13 auf den
Aber jetzt gehen wir nochmal ein ganzes Stück zurück, weil der Ursprung des Ganzen liegt natürlich auch die gemeinsame Connection mit Beppo von Spermbirds, den du gerade schon mehrfach erwähnt hast. Und ich erinnere mich, dass du einmal vor Jahren diesen großartigen Spruch brachtest, den ich jetzt einfach nochmal rauskramme. Und ich hoffe, ich kriege ihn richtig hin. Und am 7. Tag erschuf Gott in seinem Zorn Enkenbach und Alsenborn. Ich bin da tatsächlich mal dran vorbeigefahren. Also es ist, wenn man dann irgendwie so von südlich von Mainz dann irgendwie so, dann nochmal irgendwie so rechts in die Karpaten abbiegt auf irgendeiner Autobahn, dann tatsächlich gibt es eine Autobahnabfahrt Enkenbach-Alsenborn und denkt sich, ach guck mal, der Jürgen hat gar nicht gelogen, der kommt wirklich von da irgendwo, aus dem
das
tiefsten Pfälzerwald oder sowas.
Ja, das ist eigentlich falsch, weil der Pfälzerwald ist da nicht. Also nicht wirklich. Ne? Also der Pfälzerwald ist ja jetzt nicht definiert. Also nördlich von Kaiserslautern ist dann das Nordpfälzer Bergland. Also bevor dann Mainz kommt wieder. Ne? Also der Pfälzerwald ist eigentlich südlich, wenn du so willst, südlich von Kaiserslautern. Mhm. Und Enkenbach, Alsenborn liegt östlich. Ne? Und wenn du kannst, inzwischen, die Autobahn ist fertig von Mainz nach Kaiserslautern, entweder auf dieser Nord-Süd-Trasse, ne? Also Mainz, dann fährst du da Alzey, ne? Früher Oberhaus und Niederolm, Juhubuhaus, da konnte man sich mal in die Ecke verirren. Da gibt es jetzt tatsächlich eine Abfahrt Enkenbach-Alsenborn und die andere Abfahrt ist auf der A6 Mannheim Richtung Saarbrücken. Da gibt es auch Enkenbach-Alsenborn. Und ja, wie das bei allen, fast allen hier bei dieser Kaiserslautern-Blase, nenne ich sie jetzt einfach mal, ob das jetzt Trixi, Markus, Frank und so. Die wenigsten kommen aus Kaiserslautern selbst, sondern die meisten sind vom Dorf. Frank aus Erfenbach, Alexander zum Beispiel aus Alsenborn, ne, und Dennis, mit dem ich dann später bei Wedding Tackle und jetzt auch Kick Joneses, der kommt aus Mehlingen, noch so ein Kaff, weißt du. Sensationell.
Dorfpunk. Und, also
ja,
wirklich.
Dorfpunk. Ja, genau. Ja, so ein bisschen wie der Rocco das auch beschreibt, nur ein bisschen anders. Klar, also wir sind ja keine Norddeutschen, bei uns war es dann eher noch langweiliger, was weiß ich,
noch unlustiger. Aber es gab ja die eben so die halbwegs Großstadt. Kaiserslautern ist wahrscheinlich doch erst eine Großstadt um die Ecke, ja. Und einerseits durchaus ja auch, ich weiß nicht, eine FH oder sowas. Und vor allem gab es ja damals dort eine amerikanische Garnison, also GIs. Und das hat natürlich in viele von irgendwelchen süddeutschen Provinzstädten und auch jetzt hier oben im Norden, in Nordrhein-Westfalen, wo die Briten waren, obwohl es dann eigentlich kleine Käfer waren, war so eine gewisse Weltläufigkeit, weil immer wieder halt Leute aus aller Welt, sprich aus UK, aus USA, in dieses Kaff kamen und plötzlich das irgendwie so ein bisschen größer machten. Wie hast du denn so diese Szene dort, und ich rede natürlich wahrgenommen und vor allem natürlich, brachte es ja auch aus so einem Typen wie so ein Lee Hollis dann irgendwie in eure Region.
Ja, das ist richtig. Also gut, ich kannte Lee nicht. Also ich kann es nicht mehr richtig erinnern. Ne? Also ich weiß es einfach nicht mehr, ob er zu der Zeit, als ich ihn kennenlernte, ob er dann wirklich noch bei der Army war. Das weiß ich nicht mehr. Ne? Er hatte da aber eher so ein irgendwie auf der Schreibstube. Er war, glaube ich, der Army-Grafiker. Das ist so meine Erinnerung. Er hat da immer auch so im Proberaum so Scribbles gemacht. Ne? Und du hast natürlich völlig recht. Die Stadt Kaiserslautern ist eigentlich nicht sehr doll. Da gibt es den Betzenberg, ne, mit dem zugehörigen Fußballverein. Und dann gab es aber nicht sehr viel. Ne? Die Kammgarn gab es erst viel später, also als Kulturzentrum. Es gab einen Jutz, Steinstraße, städtisch betreut mit einem Sozialarbeiter und Punk fanden die doof eigentlich. Da durfte Walde Elf auch erst dann später, als dann so eine gewisse Bekanntheit schon da war, spielen. Ansonsten gab es so, ja, so DIY, so illegale Plätze. Ne? Oder mal irgendwo auf dem Dorf gespielt oder bei uns auf dem Dorf in
Heizungskeller. Ich
Lutz-Alsenborn.
erinnere mich, du hast mir was vom Heizungskeller erzählt, einem legendären
Auch
Heizungskeller.
Heizungskeller. Heizungskeller, gut, das ist ja kein offizieller Konzertort. Ne? Also in Kaiserslautern gab es gar nicht so viel. Ne? Heizungskeller war ja der Proberaum bei meinen Eltern im Haus unten, weil in Kaiserslautern, als da nichts mehr gab. Ne? Ansonsten hast du sicher recht. Also Lee Hollis, ich meine, Beppo erzählt immer die Geschichte, dass er von Lee Hollis zum ersten Mal Dead Kennedys gehört hat. Das kann er, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe die so ein bisschen später einfach kennengelernt. Ne? Ich war zwar in Kaiserslautern auf der Schule, aber Beppo war auf der Gesamtschule. Ich war irgendwie auf dem Rittersberg-Gymnasium. Da waren andere, da war zum Beispiel legendäre Jochen Wenz, ne? Akkupatz, K-Town Extremist, später Mardi Gras. Ne? Also ich meine,
Hazelwood Records aus Frankfurt, ich erinnere mich, ja.
richtig, ne? Der hat einen sensationellen Weg gemacht. Der hat mir die ersten Griffe auf der Gitarre gezeigt, weiß ich noch genau. Die haben aber nicht bei uns, ja, dann nicht bei meinen Eltern geprobt. Ja. Und entsprechend war das so, klar, es gab schon so einen Einfluss, ne, also das Stadtbild an sich war natürlich auch so. Ne, es gab McDonald's. Ich glaube, einer der ersten 10 McDonald's, die es in Deutschland gab, einer davon stand in Kaiserslautern. 73, irgendwas. In der, ne, also völlig crazy. Also es war schon so ein bisschen amerikanisch. Und wenn man dann aus Kaiserslautern West rausgefahren ist, diese legendäre B40, auch Kaiserstraße genannt, von Kaiser Napoleon gebaut oder seinen Sklaven, möchte ich meinen. Also die Kaiserstraße, die von Mainz nach Saarbrücken oder bis Paris geht, diese Strecke, diese B40 oder B48, ich weiß nicht, B40, glaube ich, da kommt nach, also ist die Stadt eigentlich schon zu Ende und da kommt so ein die Vogelweh, da wo die Amis gewohnt haben früher, ne? Mit eigenen Lokalen auch. Irgendwie so
Barracks hieß es dann immer auf dem
Tacos-Läden.
Straßenschild. Barracks stand dann immer so und
Genau,
so
die
Barracks.
Barracks, Michael Barracks, dann gab es die PX, ne? Also deren Einkaufsmöglichkeiten, wo wir auch ohne ID kommst du da nicht rein oder halt nur, wenn du jemanden kennst und so und dann, was weiß ich, Sachen zollfrei kaufen. Ich sage es jetzt, jetzt können wir es ja sagen, ist ja alles verjährt, ne? Ach, hey, ich brauche so einen Simple-Satz-Zitschen, was weiß ich, ach, bestell das doch mal hier über den Account von deinem Papa irgendwie, ne? Und dann wurde das Porto frei für die Army-Angehörigen nach Kaiserslautern geschippt. Zoll- und steuerfrei. Das war natürlich ein dickes Argument.
Das hat übrigens die Firma
Entsprechend.
Amazon bis vor einigen Jahren wird kolportiert, soll die sowas noch praktiziert haben, so ein Verfahren. Aber das
Das wäre ein anderes Thema. Ich glaube, da ist noch viel mehr im Argen.
ja.
Aber ich will es jetzt nicht gesagt haben. Jedenfalls, da ist es auch schon relativ, gab es tolle, also so mexikanische Restaurants. Kannst du irgendwie Tacos essen? Also ich meine nicht Taco Bell, ne, eher so diese Tex-Mex-Geschichten. Aber es waren wenigstens echte Mexikaner, meinte ich zumindest oder meine mich zu erinnern. Also es gab schon so einen internationalen Flair, so wie wir früher dann in Berlin dann rumgeirrt sind, Döner, Falafel. Ne? Also gab es in Enkenbach eher nicht und in Kaiserslautern auch nur an ganz selten ausgewählten Plätzen. Also so Großstadterfahrung irgendwie. Ne? Also das. Und du musst wissen, und die Hörerinnen müssen es wissen, Kaiserslautern war doppelt besetzt. Es gab auch Franzosen.
Hey, das ist ja interessant. Okay.
Das
War
gab
mir
es
nicht
auch.
bewusst, ja.
Die Franzosen waren auf der anderen Seite der Stadt. Die waren im Westen, hatten da ihre Kasernen. Und die hatten auch eigene Läden, eigenes Kino. Stand lange, das französische Casino, total geil. Also auch baulich, Knaller, super genial. Ne? Das war für die Frenchies. Ne? Also waren aber nicht so auffällig und ich habe da auch nie jemanden kennengelernt irgendwie. Also ich glaube, das war von der Mannschaftsstärke dann schon viel weniger. Ne? Aber es gab auf jeden Fall Amis und Franzosen und ja, klar.
Darf ich da mal fragen? Ich weiß das ja eben von den Interviews, die Tribi fürs Ochs geführt hat mit diversen Bands, die aus dem Westfälischen hier kommen, also der Osten von Nordrhein-Westfalen. Und dort gab es eben diese britischen Garnisonen und da gab es dann immer wieder mal so Überschneidungen zwischen, dass einfach auch Leute, britische Soldaten, dann in dem Punk, die waren einfach Punks, britische Punks, die dann irgendwie bei der Armee gelandet sind, in Deutschland gelandet sind und dann wiederum sich mit denen teilweise in der Band gesungen haben. Gab es denn jetzt mal von Lee Hollis abgesehen, auf den Konzerten damals, in deiner Erinnerung, irgendwelche Connections mit den Amerikanern? Also ich weiß es zumindest aus Süddeutschland, die Ecke, wo ich herkomme, Schwäbisch Gmünd, Kreilsheim und so weiter, dass da auch immer wieder mal, oder auch Ulm, wo ja auch eben Amerikaner stationiert waren, GIs, dass es da immer wieder mal Konzerte gab, wo es dann Haue gab, weil dann irgendwie so 4, 5 von so wirklich so kahlrasierten Ami-GIs mit gewissem Bock auf Punkrock da aufgetaucht sind. Und dann die waren halt echt total aggro teilweise. Also ich pauschalisiere das jetzt. Und dann gab es auch mal schnell Keilerei auf der Tanzfläche. Und dort hatten halt dann die Military Police, die hatten ja dann freien Zugang wie die normale Polizei, sind da rein und haben die Typen aber ganz knallhart rausgeschleppt. Ich habe es, glaube ich, nur ein oder zweimal miterlebt, aber es wurde immer wieder erzählt. Und es war immer so ein Faktor, so okay, wow, die Amis sind total aggressiv heute wieder. Hast du solche Erinnerungen aus und Kontakte zu denen aus der Kaiserslautern-Punk-Szene?
Es gab Leute, die zum Konzert, also amerikanische, wie sagt man dann?
GIs.
Ja, teilweise, wir haben noch nicht mal die GIs, später ja teilweise dann auch die Kinder der GIs. Ne? Also zum Beispiel Shane Cooper und Alan Wright, ne? Also die beiden Headcrash-Sänger, die sind ja da aufgewachsen, aber die Eltern waren bei der Army, sie nicht. Ne? Also das war dann aber schon Next Generation, wenn du das so mal so pauschal sagen willst. Also ich kenne das gut und dann waren natürlich auch irgendwann Freunde, Freundinnen von die auf dem Konzert, natürlich. Und irgendwann wussten die Leute, dass Lee in der Punkband singt. Die Spermbirds haben ja mal in den Barracks im Offizierscasino, oder wie das, müsste Beppo fragen, wie das genau war, haben die im Casino gespielt und das Lied Die Sergeant Landry, was in dem Fall eine Sie war, und sie hatte Lee Hollis ziemlich auf dem Kicker und die war da, als sie das Lied gespielt haben und deshalb hieß das Lied an diesem Abend Die Cindy Lauper, damit er nicht noch mehr Ärger kriegt. Ja, so war das. Also das gab es auf jeden Fall. Und auch die MP-Einsätze sind mir wohl in Erinnerung. Es gab so eine ziemlich, ziemlich abgefuckte Disco, eher so eine Broll-Disco. Die haben aber so harten Sound gespielt. Ne? Also eher so Rock, also Punk, kann mich nicht wirklich erinnern, aber ich hatte schon auch so eine kleine Hardrock-Phase, wo ich Judas Priest, Maiden und sowas gut fand. Und so im Dorf gab es so eine Gang, die, ey, wir fahren nach Kaiserslautern in die Rumpelkammer, so hieß das. Und da waren auch ziemlich viele Amerikaner. Es gab eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, entweder gab es Wasser vom Hahn oder Flaschenbier. Was anderes gab und Schnaps. Was anderes gab es nicht. Und das ist öfter passiert, dass ich natürlich die Amis, wie du sagst, die waren schon truff. Wahrscheinlich waren die auch einfach, keine Ahnung, also wäre ich wahrscheinlich auch schlecht gelaunt gewesen oder auch auf Droge und so. Und wenn es denn Schlägerei gab, kam tatsächlich die MP und die hatten so diese riesen Stöcke. Die haben aber nicht gefragt, wer Amerikaner ist. Die haben erstmal auf alle gehauen und dann haben sie gefragt, wer angefangen hat. Und dann haben sie das sind die Amis, die haben sie dann mitgenommen und uns haben sie unsere Wunden leckend liegen lassen. Also da kann ich mich schon dran erinnern. Also mir ist es Gott sei Dank nicht so oft passiert, oder nur einmal sogar. Bin ich aber auch froh drum, weil das war schon eine ziemliche Gewalterfahrung. Also das war denen auch ziemlich scheißegal eigentlich.
Wie hat man denn, das war ja dann eigentlich total schizophren, einerseits irgendwie Slime hören, Yankees raus und gleichzeitig war ja die eigentliche Erfahrung mit den, gab auch immer wieder bei so Bands, irgendwie Punkbands, auch so Besatzer und sonstiges, wo man heute natürlich aus heutigem Kontext sagen muss, so, wow, geht ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, einerseits gegen das Militär und gegen die Typen mit ihrem Kalter Krieg, Nachrüstung, Pershing und so weiter. Aber vor Ort waren es ja nur die Typen, die auch auf Konzerten waren und da fiel natürlich so ein Antimilitarismus, Anti-Amerikanismus im Alltag ja weitaus schwerer, wenn man das irgendwie so zusammen gelebt hat.
Ja, und das ist ja nochmal ein ganz großes Thema und wir sehen ja gerade aktuell im Weltgeschehen, was da los ist. Ne? Also, wie ist denn diese andere Band? Amis, go home, Ruski, verpisst euch, aber macht schnell, keiner vermisst euch. Das war nicht Slime, ne? Ne? Aber das, also es war auf jeden Fall so gegen alle. Es war ja für, die Amis waren doof, die Russen waren auch total doof. Und klar, die Russen haben wir ja nicht gesehen, ne? Also, aber die fand man natürlich trotzdem doof. Und im Kalten Krieg war das natürlich auch, wie soll ich sagen, viele waren so ein bisschen fatalistisch drauf, ne? Also alle Berliner, die ich da zu der Zeit besucht habe, die hatten schon irgendwie so, will nicht sagen Todessehnsucht, aber es war schon so No Future, ne? Also da war No Future richtig auf der Jacke geschrieben, ne? Wenn ich in Enkenbach-Alsenborn mir grüne Haare gemacht habe und schieß doch Bulle und No Future auf die Jacke, das hat irgendwie nicht so wirklich gepasst, ne? Also in Berlin konnte ich das, ne? Die Mauer und alles und oben stehen die Mopos auf dem Wachturm, Knarre scharf und überhaupt, ne? Also boah, heftig, ne? Aber ganz, um nochmal zur Grundfrage zurückzukommen, Franzosen, Briten oder, also Briten schon gar nicht, weil wir, so früh waren wir gar nicht da in NRW, dass uns das hätte passieren können. Klar, wir wussten, dass es diese tolle Sendung von John Peel gibt, aber die hast du bei uns nicht reingekriegt. Also wir haben dann immer, wie hieß das in Frankfurt, Eagle irgendwas, EFN gehört oder so. Da liefen wir auch dann Foreigner und ähnlicher Schmutz. Das hat man nicht gebraucht, ne? Also manchmal hat man es über Lang oder wie heißt das, Kurzwelle, Radio Hilversum, da gab es ja schon noch so zwei, drei Sender, die man dann, wenn man lange genug gesucht hat und mit schlechter Qualität zufrieden war, hast du das ja schon reingekriegt, ne? Aber meine Bezugsquellen waren ja dann eher so, wie schon gesagt, Jahrgangshörer in der Schule, vom Tischtennisverein, Leute, die so ein, zwei Jahre älter waren, ne? Tape, ah, geiles Tape, kann ich mir das kopieren, ne? Und dann Angel League Upstarts und so und boah, was geht ab und so, ne? Also schon beeindruckend. Und dann natürlich mit Beppo, muss ich überlegen, den habe ich, ich wüsste es nicht mehr ganz genau, vielleicht so 81, 82 habe ich vielleicht erst mal mit ihm gesprochen und mal auf ein Konzert angequatscht. Und so kam das ja auch, dass die dann im Proberaum gelandet sind, ne? Ich hatte ja eine eigene Band, Sechserpack, ein Jahr lang. Und so ergab sich das dann natürlich dann als Joe Strübe, der Walter Elf und Spombats-Gitarrist zu der Zeit, als der in den Norden gezogen ist.
Den haben wir ja gewürdigt in einer der letzten Ox-Ausgaben, irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren zu seinem 60.
Ja, ja.
Ein kleines Feature im Ox, ja.
Ja, ja, das habe ich gesehen. Das hat irgendjemand angeleiert, der wollte da ganz viel von mir wissen und ich konnte ihm eigentlich überhaupt nichts beantworten. Wie so gesagt, der Name ist mir leider entfallen. Ich habe dann nur gesagt, hey, wenn, dann musst du Beppo anrufen, unseren Archivar. Und ich kann, ich bin manchmal mit Joes, der hat so einen riesen, also so einen riesen Opel hat er gehabt. Also so einen riesen, so einen Rekord.
Admiral, Diplomat.
Ey, was, ey, der hat gerade so bei uns in den Hof gepasst und dann mit Lenkradschaltung und dann haben die, ey, hol mal noch eine Kiste Bier und ich so mit diesem riesen Schiff aus dem Hof und dann zum, gerade so Führerschein gehabt, weißt du, echt voll wagemutig durchs Dorf gefahren und dann da irgendwo, ne, wie das früher so Sperrstunde, da war natürlich schon längst alles zu, aber du wusstest natürlich, wo man noch klopfen konnte, um noch eine Kiste für einen Zwanni rauszuholen, was zu der Zeit ja richtig teuer war, aber das war dann eben der Nachfeierabendaufschlag. Ne? Also Joe, klar, Joe ging raus, Joe zog weg, Roger ist fest bei Spombats eingestiegen, ich bin bei Waldelf eingestiegen. So, und dann nahm das Unglück oder das Glück seinen Lauf.
Ja. Und an der Stelle waren wir gerade schon irgendwann, kamen dann die frühen 90er und kleiner Fast Forward, ich weiß, das war schon die Zeit so Anfang der 90er, als ich mit den Boxhamsters aus Gießen ganz gut befreundet war. Und irgendwie aus diesem Kontext raus hatte ich dann irgendwann eine ziemlich sicher eine 10-Inch in der Hand von einer Band namens Attention Rookies. Und ich bin mir nicht sicher, hat nicht da auch der Ulf von den Boxhamsters mitgespielt? Irgendwie gab es da eine Connection.
Korrekt. Ja, das und, ist absolut korrekt.
Und die Attention Rookies. Und da hieß dann das Label Rookie Records aus famosen Gründen. Und da steckte dann irgendwie dieser Typ von Walter Elf, was man rausgekriegt hat, wieder irgendwie mit dabei. Also ja, war das die große Verbindung, ja. War das dann also quasi der Nukleus von Rookie Records, deinem Label?
Das war die 001. Diese erste Attention Rookies war die 001. Meine damalige Freundin Jule hat in Marburg studiert und das ist ja ganz nah bei Gießen. Und ich muss überlegen, doch, die Boxis kannte ich natürlich schon. Und dann haben wir uns natürlich da auch im Sowieso in dieser legendären Kneipe, ist man sich natürlich dann auch begegnet, weil der Proberaum von Attention Rookies war in Gießen. Und dann,
In der Südanlage oder wo war das, der legendäre
ja,
Südanlage?
genau, im
Ja.
Südanlagenkeller war der Proberaum
Und
und
das
dann
sowieso
da
eben, man
hängt.
kennt das, gegenüber direkt am Bahnübergang in der Frankfurter Straße, so eine auf so halb souterrainmäßige Kneipe, wo wirklich,
Ja,
ja,
genau.
da waren halt alle
Ne? Da
Punks
waren
irgendwie,
sie,
die
da
nicht in
waren
der
sie, da
Südanlage
waren
waren.
sie. Richtig, da waren sie alle. Ne? Ja, der Ulf und dann irgendwie, keine Ahnung, wie das, kann mich so schlecht erinnern, ist jetzt 26 Jahre her. Also wir wollten eine Band an. Also fangen wir mal von vorne an. Es gab so eine Idee, wir wollen eine Band gründen. Okay, und wen könnte man denn da fragen? Wer sitzt in Gießen und wer sitzt in Marburg? Wen kennen wir da? Wer könnte mitspielen? Dann habe ich einfach mal den Ulf gefragt da irgendwann, ne? Und so ist es dann passiert, ne? Also dann hatten wir wir hatten Proberaum, wir haben dann Aufnahmen gemacht, der Stoffel hat die aufgenommen, ne? Stoffel von Steak Knife sind wir, glaube ich, dann nach Homburg gefahren, der hat das aufgenommen. Auf jeden Fall gab es dann halt diese 001 und es war gar keine, ja, primäre Idee jetzt, ein Label zu gründen. Wir haben nur niemanden gefunden, der es rausbringen wollte. Also haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal für diese Nummer, machen wir das alles selber. Und das war so im Faltcover und dann ausschneiden, 500 Stück, also total aufwendig. Ne? Und das war die 001. Und ist es bis heute, die 001. Und ich habe, glaube ich, so noch ein, zwei Stück im Regal. Und dann gab es noch eine. Und dann kam aber schon die erste Kick Joneses. Dann quasi das, was Armin Xmist und Thomas Rebite nicht mehr machen wollten. Ne? Also dann so Spambirds, Waldelf, Beck-Katalog. Das wurde mir dann übertragen. Und dann habe ich dann auch die Sachen rausgebracht. Turbo Start kam dann irgendwann, Stokoe, also mit Dickie Hammond, The Jones mit Dickie Hammond und sowas. Ne? Also das waren dann so die ersten Releases und hat sich so das Schiff in Bewegung gesetzt.
Hast du zu dem Zeitpunkt, du erwähntest nämlich gerade schon, irgendwann war nämlich dann der Jürgen von Rookie und wann war noch Flight 13 dann? Flight 13, klar, wer kennt es nicht? Der süddeutsche Mailorder in Freiburg ansässig im Breisgau, Plattenladen auch mit dabei. Tom Haller hat das Ding vor wahrscheinlich auch schon 30 oder über 30 Jahren gegründet. Und ja, du hast dann da irgendwann, warst du dann da irgendwie plötzlich auch mit drin. Und wie so alles, du hattest die ganzen Bands schon erwähnt. Irgendwie ist es ja immer interessant, dass man über die Jahre immer mit die gleichen Leute, eigentlich die Leute bleiben das Gleiche, aber die Bühnen, auf denen sie sich bewegen, beruflich wie auch immer, verändern sich. Und deine Bühne war dann plötzlich irgendwann auch Flat 13. Ab wann war das? Welches Jahr kannst du das so sagen? Und wie kamst du überhaupt dann nach Freiburg?
Ich wohnte in Wiesbaden und arbeitete noch bei diesem umwelttechnischen Ingenieurbüro. Aber es war mir dann schon Rücken kaputt und so. Ne? Es war echt Knochenjob bei Wind und Wetter draußen irgendwie auf dem Acker und da so Bohrgerät rumschleppen. Ne? Und ich bin ja jetzt kein Bodybuilder-Typ. Also es war irgendwann, war echt anstrengend und es gab dann auch irgendwie so eine Novelle des, wie heißt das denn? Arbeitsplatzbeschreibung, europäische ISO-DIN-Norm 9000 FF. Und ich konnte nicht mehr mit meinen Freunden irgendwelche Jobs machen. Ne? Also ich konnte nicht mehr der verantwortliche Projektbetreuer, Projektleiter sein, rein aus formal juristischen Gründen. Ne? Also es musste dann immer eine Geologin mitfahren. Und damit war auch der große Spaß zu Ende im Endeffekt. Ne? Also die Projekte waren schon spannend. Also Bohrpunkte festlegen, die Bodenproben nehmen, abfüllen, bla bla bla. Ne? Okay, irgendwann war klar, das kann ich nicht ewig machen. Das geht auf den Rücken, das ist anstrengend und so. Ne? Und dann war ich bei einem Konzert in Saarbrücken. Turbo ACs mit Peel. Peel, Frauenband aus Saarbrücken und anderen Städten. Also ich glaube, ich war hauptsächlich wegen Peel da und weil wir oft in Saarbrücken einfach waren, weil da ganz viele Freunde, also auch viele Menschen, die vorher in Kaiserslautern gewohnt haben, die wohnen jetzt alle in Saarbrücken, ne? Also nicht nur Lee Hollis, also viele andere Menschen auch. Und
das müsste dann 96 könnte das gewesen sein. Da war, glaube ich, nämlich die erste Turbo Assis Tour.
Ja,
könnte 96 gewesen sein.
Vielleicht war es die zweite Turbo Assis Tour. Also ich meine, es war 98, weil ich kurz danach, Dezember, bin ich nach Freiburg gegangen. Und auf jeden Fall an dem Tag war Tom Haller am Start, weil er war mit einer Frau aus Obertal zusammen, das liegt im Saarland. Und er hat quasi Urlaub im Saarland gemacht. Und ich so, hey Tom, was geht ab und so. Und dann sage ich, weißt du was? Total verrückt. Ich habe geträumt, ich würde bei Flight 13 arbeiten.
Das muss echt nerven. Was hast du genommen? Was hattest du genommen, dass man sowas träumt?
Keine Ahnung. Nee, das ist mal, na gut, ich hatte ja da auch immer schon Platten bestellt und alles. Ne? Wir kannten uns und fanden uns irgendwie sympathisch, glaube ich. Und ich habe gesagt, ja, Tom, ich habe geträumt, ich würde bei euch arbeiten. Das ist total crazy. Und da hat sich natürlich totgelacht. Und gesagt, ey, was geht ab und so. Ich so, ich meine es ernst. Also, wenn ihr jemand braucht, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job und was kann ja sonst nichts. Ne? Also, und Musik ist ja eigentlich meine große Leidenschaft. Also, ich würde mich jetzt nicht als Plattensammler bezeichnen. Ne? Natürlich habe ich viele Platten stehen, bin halt ein alter Sack auch, ne? Muss man wissen. Und dann sagt er, okay, das muss ich haben. Gut, es ist seine Firma, ne? Aber er sagt, muss ich ja mit den Boys and Girls mal bereden. Ne? Also, alle Leute, die zu der Zeit bei Flight gearbeitet haben, können wir überhaupt noch ein Maul stopfen, also ein hungriges Maul satt kriegen sozusagen, um es nicht ganz so vulgär auszudrücken. Müssen wir gucken, mal rechnen, Steuerberater fragen, keine Ahnung. Ne? Gib mir mal 3 Monate. Ne? Und dann haben wir, ich meine, vielleicht war das im frühen Sommer und dann haben wir im Oktober oder so nochmal geredet oder weiß nicht mehr, einfach vergessen. Und dann sagt er, hey, wir probieren es. Und ich so, geil. Ich glaube, ich war dann schon mal unten ein bisschen Probearbeiten, die Leute kennenlernen. Ich glaube, im Januar 99 bin ich umgezogen. Und dann geblieben bis 2006. Ne? Also total verrückte Scheiße eigentlich. Ne?
Das war so natürlich sagen. Eine spannende Zeit, weil sag mal, zwischen 1999 und 2006 war ja auf jeden Fall der Zeit, also 99 gab es noch, ich sag mal, gab es das Internet noch kaum, also für unser eins. Das ging Ende der 90er gerade mal so los, aber es war noch die große Zeit der gedruckten Listen und so weiter. Ich meine, es gibt bis heute eine gedruckte Flat 13 Liste, muss man ja sagen, und das ist Tom sehr wichtig, das weiß ich. Aber trotzdem ist es ja die Zeit, in der dann, denke ich mal, auch sowas, so Innovationen wie ein Webshop und so weiter kamen.
Total.
Wie kannst du dich an diese Zeit erinnern? Das ist ja so eine Umbruchszeit gewesen, also persönlich wie natürlich dann auch für die Branche.
Ja, krass war das. fällt die Geschichte ein. Es gab einen separaten, also man wusste schon, dass es sowas wie E-Mail-Virus, ne? Also dass man sich ein Virus einfangen kann. Das heißt, es gab einen E-Mail-Rechner. Also einen Rechner, der nur für die E-Mails war. Und da habe ich mal, ich glaube von Southern, von dem englischen Southern Distribution, habe ich mal eine E-Mail aufgemacht. Da war so ein Feuerwerk im Anhang, aber leider war es nicht nur das Feuerwerk. Habe ich den Rechner geschrottet. Da war halt ein Wurm drauf, irgendwas, ne, was es zu der Zeit so gab. Also da ging halt einfach nichts mehr. Dann muss man komplett bügeln dann, ne? Also das ist mir wohl in Erinnerung geblieben. Tom war nicht sauer, er hat nur gelacht. Er sagt, siehst du mal, wie das geht. Und vorher hatte ich wirklich nur bei dem Ingenieurbüro, ich hatte schon eine Web.de-Adresse, die habe ich bis heute. Ich glaube, da habe ich einmal die Woche in die E-Mails reingeguckt, wenn überhaupt. Manchmal habe ich es einfach vergessen. Es war nicht wichtig. Ne? Und klar, irgendwann kam natürlich so dieses Webshop und keine Ahnung, wann war Amazon in Deutschland am Start. Ne? Irgendwann gab es natürlich, ey, man kann im Internet bestellen. Ne? Und ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, also ich war schon in den Prozess eingebunden, ne? Aber Tom hatte das ja auch so ein bisschen aufgeteilt, wer welche Sachen macht. Und ich glaube, so dieses Thema Webshop, das hat er, glaube ich, schon damit mit Götz, der ja auch immer noch bei Flight ist und seinen vertrauten, langjährigen Angestellten da sich beraten. Dann gab es den Teddy, der das erste Programm geschrieben hat. Ne? Das war ja ein selbstgeschriebenes Programm. Also spannend auch. Also ich fand es auch spannend. Es war für mich nur nicht so spannend, dass ich gedacht hätte, ich müsste irgendwas mit Programmieren oder IT oder so irgendwas noch mal obendrauf lernen oder irgendwie, dass es mich so interessiert hätte. Ne? Aber ich konnte schon, wenn ich wieder irgendwas, manchmal waren da einfach Bugs drin in dem Programm, ne? Und dann hast du irgendwie was getippt und bist oben zum Beispiel, ist mir einmal passiert, da gibt es ganz links dieses Gradzeichen, 8 Grad. Und das war der Todesbefehl. Das war wie ein SQL. Und auf einmal ging nichts mehr. Das komplette Ding ist eingefroren und ich musste dann mit dem Teddy, mit dem Programmierer am Telefon, weißt du, hier ist der Hörer eingeklemmt, jetzt später gab es dann was mit Headset, den Fehler finden. Ey, das war so eine SQL-Befehlsschlacht. Totaler krasse Scheiß. Und ich dachte, wow, wenn du sowas kannst, ne? Also nicht Remote Control, sondern durchs Telefon den Fehler finden. Also hab das original alles mitbekommen. Und also auch so diese, ich könnte nicht sagen, ob Flight, wie das bei Tom ist, morgen telefonieren wir mal wieder, wie das Verhältnis ist. Aber ich würde tippen, dass er höchstens noch 10% Postkarten, früher war das genau umgekehrt, 90, 10, kam morgens der Postsack, Bestellungen, Briefe, von mir aus auch noch ein Fax oder so, ne? Aber E-Mail kam dann noch dazu, ne? Aber Shop, dass jemand wirklich im Shop bestellt, das hat sich dann, ja, ich weiß es einfach nicht mehr, 2004.
Man ist es verblüffend, wie sowas wirklich, obwohl es eigentlich noch gar nicht so lange her ist, da erinnert man sich an manche Dinge aus der, naja, aus den späten Teenager- und Early 20-Jahren noch eher als an diese digitale Umbruchszeit. Da ist einfach so viel selbstverständlich geworden, dass man bestimmte Dinge so relativ vergessen hat. Aber es ist ja auch nur Anekdoten von den alten Herrschaften wie uns. Was hast du da bei Flight 13 gemacht? Was hast du da damals gelernt, was du ja heute in deinem ja jetzt dann quasi anfangs neuen oder späteren Job dann wirklich dann gebraucht hast und brauchen konntest?
Ja, von A bis Z, ne? Wenn man so will. Von der Pike auf gelernt. Also Platten einpacken, Platten auspacken aus bestellter Ware. Indigo, was weiß ich, Eva zu der Zeit noch ganz am Anfang. Also Waren entgegennehmen, Waren einstocken, Aufträge anlegen, Rechnungen fakturieren, Reklamationen bearbeiten. Also ich war irgendwann dann mal der Versandminister, ne? Ich hatte mich da so ein bisschen reingegraben. Nach Shipment USA, keine Ahnung, also Shipment von USA zu uns war easy, ne? Das lief, glaube ich, später alles über FedEx, dann hast du eine Nummer und dann wird es da auf der Kreditkarte gebucht und das entweder bleibt es im Zoll hängen, oh, ich habe einmal so ein Adam and his Package T-Shirt irgendwo mit und dann hing das wochenlang oder tagelang hing das in Frankfurt auf dem Hauptzoll, weil dieses T-Shirt da drin war. Die Schweine von Zöllner wollten dann quasi so einen Herkunftsnachweis für dieses scheiß T-Shirt, ne? Also Unbedenklichkeitszertifikat, der ganze Rotz, Herstellung, wo, wann, wer, warum das Original Herkunftsland, ist es da nur bedruckt worden oder nicht? Irgendwann habe ich gesagt, hey, schreddert's einfach.
Das ja, dann haben sie noch ein paar Euro in Rechnung gestellt für die Vernichtung. Das wurde ja auch noch
natürlich.
Also natürlich.
Ne? Und dann. Ja, ich war Labelbetreuer dann auch, ne? Also tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin, ne? Gregor, Sounds of Subterranea, war ich dann sein Labelbetreuer. Und
also die Leute, die es Flight 13 direkt beliefert haben, wo man einfach dann
schauen muss,
was kommt Neues, den Artikel anlegen, bestellen und
richtig. Sowas. Richtig, ne? Und ich hatte so viel so kleinere Labels, ne, viel so Punk-DIY-Sachen, also die teilweise auch dann vielleicht 5 Releases hatten, ne, was weiß ich, Barry Barry, Martin Stehr und so weiter, ne? Also die dann auch irgendwann aufgehört haben, die dann nichts mehr hatten oder so. Muss ich überlegen, ob ich Schiffen Ola vorher schon kannte oder weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich vorher schon, ne? Aber ne, so, das war so die Leute. Und dann wusste ich einfach, Learning by Doing, Kalkulation, wie muss man Preis machen, kalkulieren, Verkauf, den Titel anlegen, dann, wie du sagst, Besprechung schreiben, ne? Review schreiben, dir vielleicht noch was Lustiges einfallen lassen, keine Ahnung. Ne? Also von A bis Z war das auch dann, Tom war ja dann auch mal in Urlaub, da habe ich ja teilweise dann auch mit der Buchhalterin dann ja so Zeug gebucht, ne? Was mir ja dann auch zugute kommt, heutzutage noch. Ne? Irgendwie, wie man das sauber vorbereitet für die Steuerberatung, ne? Belege da einkleben und nach Kontoauszug da Dingen sind und so weiter. Oder wenn war Götz mal nicht da, der Götz hat viel so Majors betreut, habe ich auch mit Sony Warner und so rumgemacht, Bertus, was weiß ich, ne? Also das war schon spannend, weil alle Felder dabei waren. Ne, dann, wie kalkuliert man T-Shirt, bisschen höher als die Platten und so weiter, ne? Und dann, gut, Erstellung war ich nie beteiligt. Da habe ich einfach keine Ahnung von Photoshop und sowas, kann ich einfach nicht, ne? Also das war jetzt vielleicht ein bisschen arg lang, aber das gehört alles dazu und ist ja quasi auch, ne, ich werde Tom dafür immer dankbar sein, dass er mir die Chance gegeben hat und das habe ich alles mitgenommen, ne? Und um dann auch 2006 in Köln dann wirklich zu sagen, ich AG, ich probiere es jetzt mal.
Genau, weil irgendwann hattest du genug von dem endlosen super Sonnenwetter, weil das Breisgau ist ja sowas wie das Florida, das Kalifornien Deutschlands. Wenn anderswo
Ja.
noch die Scheiben gekratzt werden müssen, hat es dort schon 20 Grad. Dachtest du dir,
Ah.
dieses gute Wetter da unten im Breisgau, das
Das war
erträgt man
mir zu
einfach nicht
viel.
mehr. Jetzt ab nach Köln irgendwie.
Ja, deshalb bin ich zum Schluss auch in Hamburg gelandet, weil ich mag diesen Regen und diese graue Suppe.
Und das
Ja, Köln war so der.
Wasser muss bis zu den Knien stehen.
Ja, also Köln ist oft, viele wissen es nicht, es regnet ziemlich oft in Köln, weil wir haben viel so Südwestwind. Und dann gibt es da diese Kölner Bucht und hinter Köln fängt das Bergische Land an. Das heißt, das hängt oft, es regnet einfach oft ab über Köln und Umgebung. Aber wie
Hat
bin ich nach
ihr,
Köln gekommen,
ja.
muss ich ja noch erklären. Also wie gesagt, ich habe dann, ich überlegen, 2003 habe ich Anne kennengelernt, meine Partnerin. Und die hat zu der Zeit, boah, damit ich da keinen Mist erzähle, in München gewohnt. Also wir hatten Fernbeziehung Freiburg-München oder Stuttgart? München. Erst später. Boah, mein Hirn ein Sieb. Jedenfalls, und gleichzeitig ging es meinem Papa nicht gut. Das heißt, ich konnte einfach, und da hat ja dann bis zum Schluss auch in Kaiserslautern gelebt. Also ich habe es dann auch einfach nicht übers Herz gebracht. Also ich wollte es auch einfach nicht. Ne? Ich wollte einfach relativ nah dran sein. Ne? Also von einem Label leben zu können, habe ich für mich beschlossen oder ich habe es einfach behauptet. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich nur drei Städte in Deutschland, wo das funktionieren kann. Berlin, Hamburg, Köln. Ja? Weil sie groß sind, weil sie eine Szene haben, weil sie eine Relevanz haben für Bands, die unterwegs sind, bla bla bla. Ne? Also das hatte ich für mich so einfach beschlossen. Vielleicht liege ich ja komplett falsch, vielleicht sagen die Frankfurter und Münchner, du arrogantes Arsch. Ne?
Also ist eine strategische Standortentscheidung vorgenommen.
Ne? Also so ein Mix aus allem und Köln, Kaiserslautern ist überschaubar in der Entfernung. Ne? Ich wollte einfach meinen Papa dann noch möglichst lange begleiten und irgendwie da sein, auch wenn, ja, also für zu weit. Wie gesagt, Anne und ich haben uns kennengelernt, ne? Also die Rukine, sie ist zwar nicht bei Rookie Records angestellt, aber wie so viele andere Menschen einfach eine Mitarbeiterin, eine freie Mitarbeiterin, sage ich mal,
Und ich
ne?
weiß,
Also
es gibt ja sogar eine
deswegen.
E-Mail-Adresse, Anne, Ed und so weiter. Ich glaube, da habe ich dann Wahrscheinlich bevor ich sie getroffen habe, habe ich wahrscheinlich per E-Mail mit ihr zu tun gehabt. Also ich habe tatsächlich auch immer so wahrgenommen, dass Rookie eigentlich war für mich immer so nicht nur ein Mann, sondern ein Mann- und ein Frau-Betrieb.
Ja,
Das darf man ja mal nie
ja.
unterscheiden. Das ist ja bei mir und Uschi genauso, auch wenn die Person nicht unbedingt zwingend in alle geschäftlichen Dinge und rechtlich so exakt eingebunden ist, trotzdem ist es ja so, dass die andere Person, die dazugehört, oftmals halt auch ein ganz wichtiger, integrer Teil, dass das ganzen Setups ist. Weil man muss ja auf einer technischen Basis mit jemandem austauschen über die Dinge.
Ja, absolut. Ne? Also da war und ist mir Anne bis heute eine treue Weggefährtin und Helferin und wie sagt man, ne? Best Friend und ja, Liebe auch. Ne? Und aber sie ist aber nicht auf dem Papier. Ne? Sie ist nicht irgendwie da eingetragen. Also Rookie ist auf dem Papier, das bin ich. Ne? Aber ne? Also
Die Ich AG nämlich. Die Du
die ich
AG.
AG, genau. Und die Ich AG, Du AG, Rookie AG, ne? Und klar, also klar, Vertriebspartner, Fly zum Beispiel, es gibt Horst, den Grafiker, ne? Kreativfeld, der mein Logo erfunden hat und immer mal wieder Sachen für mich macht. Dann gibt es Verlagspartner, nochmal ein anderes Feld, ne? Gerhard in Aischach bei Augsburg unten, ne? Und der Andi, unser Promopartner, ne? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Helferinnen, die da einfach mich schon immer begleiten, ne? Und ja, ich
Aber
AG. Und dann ging es nach Köln, ne?
genau, also strategische Entscheidung, Köln, da geht was. Und dann ging ja in Köln noch was. Klar, wenn man sich jetzt mal entscheidet, ich gebe hier eine relativ sichere Anstellung auf. Das war damals ja in den Nullerjahren diese Ich-AG-Nummer, die einige Leute durchaus aus der Punk-Szene, muss man eigentlich bis heute sagen, okay, danke, Staat. Über, glaube ich, 3 Jahre ging das so in Stufen
Ja.
von viel Geld bis dann immer weniger Geld. Wurde man ja so ein bisschen aufgepäppelt und hat schon, es war damals ja so, eigentlich so eine schröde Nummer. Also auch dieses ja, Arbeitslose von der Straße bringen und sollen halt was machen und dann machen sie eigene Firma. Es war jetzt nicht unbedingt immer wohl gelitten, aber ich glaube, so für viele Leute aus der Musikszene war es durchaus eine ganz gute Möglichkeit, zumindest es mal zu versuchen und es dann tatsächlich auch zu schaffen, also sich auf so DIY-mäßig auf eigene Beine zu kommen. Und das war ja dann bei dir auch der Fall. Also was war so die Idee von Rookie? Was sagtest du hier da weg und jetzt stürze ich mich da rein und jetzt will ich es wissen mit diesen Musikdingens?
Ja, ich wollte es wissen, aber ganz ehrlich, ich hatte keinen Businessplan, null. Ich glaube, ich muss, ich glaube, ich, also auch das Zeug, ich glaube, ich habe es alles weggeschmissen und geschreddert, weil, was soll ich, ne? Also diese Anträge damals, die man da abgeben muss, und das lief ja dann übers Arbeitsamt oder wie heißt das jetzt, Agentur für Arbeit, keine Ahnung, muss man da einen Antrag stellen und klar muss man dann da irgendwas, eine Vision haben oder irgendwas hinschreiben, ne? Und klar, ja, ich will Platten rausbringen und klar habe ich dann ganz viel aufgeschrieben. Ich will mit Bands auf Tour gehen und so weiter und so fort, ne? Aber ich wusste auch ja gar nicht, ob das klappt, ne? Also Anne und ich waren dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, diese Fernbeziehung nervt. Jetzt ziehen wir zusammen nach Köln. Anne hatte da eh ja schon zig Jahre mal gewohnt, bevor sie dann so da im Süden unterwegs war, ne? Also nach Köln zurück. Und ich habe das dann auch gekriegt, diese Förderung, aber das war nicht, also am Anfang war das so ein bisschen wie Sozialversicherung, ne, so Krankenkasse und Büromiete. Dafür hat es gereicht. Das war ja, also ich will mich nicht beschweren, das war ganz gut. Und beim zweiten Mal und dann im nächsten Jahr war es dann nur noch Krankenkasse und im dritten Jahr war es dann nur noch Büromiete. Ne? Also Büromiete war auch glücklich. Weiß ich noch, hab ich irgendwann gesagt, hey, Rainer, ne? Rainer Ott Grandel, den ich seit, keine Ahnung, der stammt ja eigentlich aus Ludwigshafen und Waldelf Swambirds, ne? So Ende der 80er kennengelernt, bla bla bla. Der war ja schon in Köln. Und ja, dann hatten die noch einen Platz im Büro. So ein scheiß Zufall, ne? Also gibt's das, ist ja unglaublich, ne? Und dann hatte ich da meinen Büroplatz in der Südstadt und dann haben wir da in der Nähe auch noch eine Wohnung gefunden. Und Ganz ehrlich, ich hatte nicht den Masterplan in der Tasche. Wirklich nicht. Also es hat sich vieles so ergeben. Also
Einfach mal drauf los gemarschiert
ja.
und ja, Glück gehabt.
Try and Error heißt es, glaube ich,
Ja,
in Englisch, ne? Oder
ja.
wie Stoffel in seinem Abbinder stehen hat. Fail, learn, fail better.
Ja, genau. Also ich
Das
meine, Scheitern
finde
als Chance.
ich.
Und es
Ja,
gibt ja
doch,
diese
also.
Fuck-Up-Nights. Ich glaube, der Patrick von Gewalt, der, glaube ich, gut, ist mit seinem Label ja durchaus auch mal auf die Schnauze gefallen. Kitty Yoden, Louisville, wie auch immer. Es ist ja durchaus so mittlerweile beinahe schon eine Auszeichnung, wenn man als Selbstständiger, als Unternehmer, als Entrepreneur, wie auch immer, mal eben auf die Fresse gefallen ist, weil dann hast du was gelernt. Jetzt haben wir beide das Glück, dass wir tatsächlich bislang noch nie auf die Fresse gefallen sind. Ja, entweder fehlt uns jetzt eine Erfahrung oder wir waren einfach so viel klüger als die anderen.
Ja,
Oder
vielleicht
feiger.
weißt du auch nicht, oder vielleicht weißt du auch nicht alles. Oder ich hab nicht alles erzählt. Nee, also ich bin da eher sowieso so eher so ein Schisser, so ein vorsichtiger Mensch. Also ich würde mich, glaube ich, außer für eine Rocket from the Crypt Platte würde ich mich nicht verschulden. Also ich mache nur das, was ich wirklich kann. Es war für mich irgendwann mal klar, dass das Geschäftsmodell so sein muss. Ne, also, was hast du da, ne, also, wie viel kann ich auf den Tisch legen, und wenn es dann schief geht, muss es trotzdem weitergehen können. Und entsprechend bin ich da immer so ein bisschen, ja, realistisch, pragmatisch. Ne? Also, klar bin ich euphorisch.
Dann brauchst du aber einfach ein bisschen
Sorry.
Glück. Das ist vielleicht der Punkt, dass man beziehungsweise das macht, was ja, das klingt jetzt irgendwie vielleicht auch wieder, als ob das irgendwie ja so mit großem Masterplan, sondern einfach nur, man kennt Leute, die fragen einen, machst du eine Platte? Und man macht die Platte und dann hat man halt sowas wie Pasco, man hat Love A. Und das waren ja alles Sachen, die jetzt am Anfang nicht unbedingt oder im weiteren Verlauf. Das war nicht von Anfang an klar, dass das irgendwie funktionieren wird, sondern man hat ja eigentlich eher mal für Freunde eher so einen Gefallen getan und gesagt, schaut mal weiter. Und Glück gehabt, dass sowas wie Pasco zu einer großen Band wurde, dass Love A zu einer richtig großen Band geworden sind. Das sind zwei Sachen, die mir so aktuell einfallen und die ja auch mit dir
Ja,
verbunden sind.
das stimmt schon, aber gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Love A und Pesco. Pesco gab es ja schon. Und zwar schon einige Jahre. Darf man ja nicht vergessen. Also die hatten ja schon.
Über Plastikbomb hatten die schon veröffentlicht, ja.
Ja, gut, Kidnap, Plastic Bomb. Also das war immer so, glaube ich, Co-Label. Das muss man ja sagen, dass es die Band einfach 10 Jahre gab es die mindestens schon, bis wir dann mal in Kontakt kamen. Und wir hatten auch Konzerte zusammen. Ne? Also es gab Saarbrücken, Garage, kleiner Club, Pesco mit Kick Joneses. Da hat der Bieber, ne, anderes Thema, Flight 17 Duplication, da hat Bieber Bass gespielt noch zu der Zeit. Ne? Also das gab es schon. Und Love A, klar, kannte ich den Jörg. Wer kennt ihn nicht?
Eben.
Aber das war ja eine neue Band. Das war ja eine ganz neue Band. Und da wusste man ja gar nicht, was dann, ne? Also außer Jörg, die anderen kannte ich ja auch nicht. Ne? Also muss man ja dann immer gucken, ne? Was weiß ich, vielleicht lösen die sich nach einem Album auf und dann war's das. Das kann ja immer passieren. Ne? Und ja, wie du sagst, war ja auch Glück, klar, total viel Glück. Die einen sagen, oh, da hatte den richtigen Riecher. Ne? Aber mein Gott, was ist das? Also, whatever.
Riecher ist natürlich jetzt ein guter Punkt, was das betrifft. Das sind ja beides Bands, die eigentlich so aus ja, kleinräumig wirklich aus der Ecke kommen, wo du gebürtig herkommst, weil der Mechenbier ist aus dem Saarland, wie wir alle wissen, aus einer Ecke, die wiederum die Ecke ist, wo Pasco herkommen. Und das ist ja auch nicht wirklich weit entfernt, wo du aufgewachsen bist.
Nicht wirklich,
Spielt das
ja.
irgendwie so eine Rolle, dass man, hat man einen engeren Bezug, wenn man Leute, wie soll ich sagen, so ein regionaler Bezug spielt der für die Enge der Beziehung durchaus auch eine Rolle?
Ja, wenn du Jörg und mich, wenn wir dann mal in Stimmung sind und dann in die Mundart fallen,
Ja, man versteht nichts mehr. Nee. Das
das
SCH
ist
ist
eine
ganz
große.
wichtig.
Das ist eine große Freude, außer für die hochdeutsch sprechenden Umstehenden, die dann sich an den Kopf greifen. Oh, Lomo, hey, das gibt's doch nicht. Ei, ja. Und dann, klar, ich kann kein Saarländisch wirklich und er kann dafür kein Pfälzisch, aber das ist sehr, sehr ähnlich. Und klar hat es so eine, ja, es hat so eine Schwingung, nenne ich es vielleicht mal. Ne? Also, und Love, ey, wie du sagst, die sind ja aus Trier. Ist auch nicht weit, ne? Von Kaiserslautern weg und so. Keine Ahnung. Ist das dieser komische Heimatbegriff? Ich weiß es nicht. Ne? Also ich fühle mich auch in Hamburg zu Hause und in Köln fand ich auch dufte und Wiesbaden war auch okay, in Freiburg natürlich und habe mit Heimat eigentlich nichts zu tun, aber also, dass ich mir das irgendwie da ans Revers heften würde, ne? Aber ja, vielleicht ist das irgendwo unterschwellig damit drinnen, ne? Also, und ich, manchmal passieren so abstruse Sachen wie: Hey Jürgen, wir sind's, die Rocking Mountains aus Krickenbach bei Kaiserslautern. Ja, ich weiß, wir machen gar keinen Punkrock, aber so Glam Rock Metal, Hairspray Metal. Und wir dachten, weil du auch aus Kaiserslautern bist, schicken wir dir die Platte. Weißt du, also so umgekehrt kriegst du das dann so reingedrückt und ich so, ah, okay, aber ja gut, meine Metal-Phase ist seit 35 Jahren beendet, aber nicht, dass er fragt. Nein, da ist dann die Herkunft nicht das verbindende Element. Das kann es einfach nicht sein dann. Ne? Das passiert manchmal auch.
Aber
ist auch schon passiert. Sonst
hätte ich nicht tatsächlich ist auch jetzt. Freundschaft vielleicht dann eher der Punkt, dass ja klar, es gibt, ich rede in diesem Musikgeschäft, Musikbranche ist sehr viel einfach reines Business. Aber das, was du betreibst, was ich betreibe, am wohlsten fühlen wir uns immer dann, wenn man mit anderen Leuten freundschaftlich zusammenarbeitet und agiert. Also wie groß, wie wichtig ist dir dieser Freundschaftsaspekt bei dem, wie du arbeitest?
Das ist total wichtig. Also gut, Freunde ist natürlich ein großer Begriff, ne? Also wirklich Freunde sozusagen, ne? Aber wenn ich irgendwie eine Anfrage kriege von der Band und dann sage ich, okay, ich höre mir sowieso alles an, früher oder später, ich gebe keine Garantie, wann ich mir das anhören kann, also muss ich Zeit haben und dann muss ich auch irgendwie Muse, Lust haben, mir irgendwas anzuhören. Aber das Nächste ist ja sowieso, dass ich die Band live sehen will und dass ich die kennenlernen will. Das ist Pflicht. Ne? Klar kann ich eine Stanfields aus Halifax nicht kennenlernen, weil ich sage, kommt man nach Hamburg geflogen und spielt man ein Showcase für mich oder so irgendwas. Ne? Das ist Käse, ist Quatsch. Aber dann gibt es halt jemanden, der die gesehen hat und die kennt und die gut findet. Ne? Dann ist es so wie ähnlich wie wenn ich es selbst erlebt hätte. Ne? Also wenn es Menschen gibt, zu denen ich Vertrauen habe, dann kann das auch mal so gehen. Aber normalerweise sage ich, ich will die kennenlernen. Also die müssen die mich ja auch kennenlernen und vielleicht finden die mich ja auch total doof. Ne? Also entsprechend ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass es da so eine freundschaftliche Ebene, ist übertrieben, aber so eine persönliche Ebene gibt, wo man einfach ja, also es muss nicht eine ähnliche Blase sein oder so irgendwas. Ne? Aber so Basics müssen einfach okay sein. Ne? Also wie man redet, wie man sich benimmt. Und ne? Also müssen nicht alle FC St. Pauli-Fans sein oder Kaiserslautern oder irgendwas. Ne? Das ist nicht wichtig. Ne? Aber deshalb, Freunde sein ist so ein großer Begriff. Ne? Aber was ich natürlich sagen kann, und dann bleibt man dann zum Beispiel bei Pesco und Love A, ne, das sind natürlich jetzt Bands, mit denen ich auch sehr, sehr viel zu tun habe und hatte, ne, weil die sehr über die Jahre einfach einen Output hatten, ne, also, und dann lernt man sich natürlich immer besser kennen, ne, und ich kannte auch nur einen Ollo, glaube ich, am Anfang, weil der damals angerufen hat, ne, aber dann würde ich jetzt schon sagen, dass wir befreundet sind, ne, natürlich dann vier Leute, ist natürlich unterschiedlich. Ne? Mit jedem hast du irgendwie einen anderen. Mit Alex habe ich auch viel geschäftlich zu tun und anders wie mit Sven und Flo natürlich dann. Ne? Und bei Love A ist es ja dann auch so. Ne? Klar, Jörg, ne, hier, den habe ich jetzt auch hier in Hamburg in der Nachbarschaft sozusagen ist natürlich doppelt toll und auch das verändert nochmal was, ne? Also, dass man sich dann auch privat, ne? Also nicht wegen Love A, nicht wegen, als er noch bei Finest Vinyl gearbeitet hat oder so zu tun hat, sondern wir gehen abends, ganz salopp gesagt, wir gehen einen trinken. Oder wir gehen zusammen essen oder ins Kino oder aufs Konzert. Ne? Also das ist natürlich so eine Komponente, die super ist. Ne?
Eben. Mit Mechenbier ist in Hamburg. Du und Anne, ihr seid auch in Hamburg. Wann habt ihr beschlossen, dass die Köln-Phase zu Ende geht und warum wurde es dann für euch beide Hamburg?
Ich glaube, es fällt mir schon wieder nicht mehr ein. Also ich glaube, wir hatten, also gut, man muss vorausschicken, Anne hat so lange in Köln gelebt. Also ich kriege die Wohnung sowieso nicht mehr zusammen, sie vielleicht selber auch nicht. Also bestimmt 5 verschiedene Wohnungen und ich kenne schon 3 oder 4. Mit Schuld, im positiven Sinne, hat dann auch wieder Rainer Ott, auch ein ganz lieber Freund, und der ist dann weggegangen. Der ist von Köln nach Hamburg gegangen und hat schon irgendwann gesagt, hey, komm doch nach Hamburg. Super Stadt. Und du bist doch sowieso auch, also ich war früher wegen Fußball oft in den 90ern, war ich oft in Hamburg und so. Ich fand es eh schon immer super hier und keine Ahnung. Und wenn du dann schon so lange in Köln bist, dann sich dann nochmal so zu motivieren. Und ich glaube, Anne sagte dann, wenn wir jetzt nicht gehen, dann gehen wir nie mehr
woanders hin. Im Gesetz doch ein Alter. Anfang 50, da muss man halt schon mal den Arsch hochkriegen, dass man sich nochmal woanders hin bewegt, ja?
Jetzt lass uns das doch mal überlegen, wie könnte das gehen? Und dann, ja, dann auch, hey, Jörg, ich küsse dich, ne? Also, gut, du kannst nicht nach Köln, nach Hamburg gehen ohne eine Wohnung, weißt du? Ey, das ist echt die absolute Hölle. Ich glaube, Jörg hatte dann in seiner Facebook-Gruppe hat er so geschrieben, hey, die kommt nach, wer hat eine Wohnung? Ey, Stunde später ruft's an und so, weißt du? Also, die hatten dann nicht die Wohnung, aber die hatten zumindest eine Idee. Und mit einem kleinen Umweg, den wir jetzt nicht brauchen, ist es die Wohnung geworden. Das ist so, weißt du? Ich habe zu Jörg schon gesagt, eigentlich, ey, du musst irgendwas, auch wenn das ein scheiß Beruf ist, irgendwas mit so Makler musst du irgendwie werden. Immobilien oder von mir aus sonstige Sachen. Du musst irgendwie als, du hast so ein super Netzwerk, du bist toll vernetzt, du weißt immer, wer was haben könnte und so, ne? Also das ist echt so passiert. Also
wenn ich Broker, jetzt, Broker.
Broker für alles. Import, Export hieß das früher.
Ja. Yeah. Ne? Jetzt bist du da, wo der St. Pauli spielt machst da dein Label. Ich muss jetzt hier mal an der Stelle, obwohl der Fußball, wie jeder da draußen weiß, überhaupt nicht mein Thema ist, gibt es durchaus, weil ich da neulich nochmal drauf gestoßen bin, Walter Elf und Peter Handke. Es gibt den großartigen Walter Elf-Song, das ist die Angst des Fußballs beim, das ist die Angst des Thomas beim Elfmeter. Und ist tatsächlich auch, wenn ich an Walter Elf denke, denke ich tatsächlich immer an diesen Song. Und es ist für mich, glaube ich, auch der Walter Elf-Song. Und tatsächlich ist dieser Satz von der Angst des Tormanns beim Elfmeter der Titel eines Peter Handke-Buchs. Jetzt würde ich gerne mal diese Verbindung zwischen, ach was, hat Peter Handke von euch oder was?
Nein, wir gucken es gleich nach. Es ist natürlich auf Beppos Mist gewachsen. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter heißt es bei uns.
Aha.
Und es ist überhaupt gar kein Fußballlied.
Aha.
Es geht ja darum, dass ein Teenager zu seinem ersten Date geht und nervös ist und aufgeregt ist. Und das Peter Handke-Buch heißt, glaube ich, Die Angst des Tormanns vorm Elfmeter.
Aha. Aha.
Und das Lustige ist, was heißt lustig, ich glaube, das Peter Handke-Buch geht auch überhaupt nicht um Fußball.
Not talking about
also love. Ich eruiere das gleich nachher nochmal, weil ich selber nicht mehr weiß, was schon so lange nicht mehr gefragt wurde. Also du solltest unbedingt Beppo mal hernehmen für diese zwei, drei
Er wird für einladen. Einen weiteren Podcast auf jeden Fall auch nochmal zur Verfügung stehen müssen.
Ja. Weil der hat noch so viele Anekdoten auf Lager. Also auch dazu. Ne? Ja, Fußball, ja, klar. Ne? Also Beppo ist natürlich diehard FCK-Fan und daher kommt ja auch dann die ganzen Sachen, ne? Die Lieder Hansi Müller, Schniedelwutz, das ist ja so ein Verarschungslied, ne? Was live dann auch irgendwann gar nicht mehr Repertoire war, weil es einfach zu albern war irgendwie. Ne? Und dann, was haben wir noch?
Fun-Punk, geht doch.
Ja, geht doch. Ne? Leb wohl Hans-Peter, ne? Abschiedslied für Hans-Peter Briegel und haben wir noch mehr Fußballlieder? Schon wieder alles vergessen. Ne? Aber es war ja auch nur am Anfang so ein Steckenpferd. Also ich glaube, auf der Homo Sapiens sind keine Fußballlieder mehr. Und dann wurde es ja auch ernst. Und es war ja dann auch, um da noch so einen kleinen Sidekick zu machen, die ganzen Funpunk-Fans und Dorfprolls sind dann ja auch weggeblieben. Die sind ja dann nicht mehr gekommen. Das war denen dann zu ernst. Ne? Das war denen nicht Stimmung genug.
Die Stimmungsmusik, wo wir voran waren, ja. Also, aber nochmal zurück zu Hamburg. Und wenn ich jetzt nochmal so überlegen darf, ich habe ja also du bist einerseits Label, hast diverse Bands, die du selber rausbringst. Ich habe mit dir aber auch deshalb zu tun, weil du für andere Leute Promo machst, also klassische PR-Job. Mhm. Sprich von befreundeten Labels wie Sabotage Records und so weiter. Da bist du derjenige, der die Mail rumschickt, so hey, da kommt das, Tour, neue Platte, das bin ich derjenige, der dir schreibt, so hey, schick doch rüber. So ergeben sich solche Dinge, die dann auch den Weg ins Ochs finden. Ja, und dann bist du auch das noch, was so in diesem, wovon Menschen, die jetzt eigentlich mit Musik nur als in Anführungszeichen KonsumentInnen zu tun haben, wenig zu tun haben, ist diese ganze Musikverlagssache, die natürlich wichtig ist. Also sprich diese Rechte, also dieser ganze GEMA-Scheiß mit den Menschen, die zufällig dann mal noch ein Konzert veranstalten, müssen sie irgendwelche Bögen ausfüllen, dann kommt diese GEMA ins Spiel und dann gibt es sowas wie diesen Verlag. Das sind so diese drei Felder, auf denen du tätig bist. Habe ich das so richtig beschrieben?
Ja, das ist richtig. Also ich habe ein Label, mach Promo, ist auch richtig. Also auch viel für Fremdlabels, nenne ich das immer, ne? Aber die sind mir meistens auch irgendwie verbunden, alles Mögliche. Ich habe für Damage Goods und für den Franz jetzt Sabotage und für Tom Haller, ne? Also Tom hat Flight 13 hat ja auch ein Label. Für den mache ich auch Promo, aber für alles Mögliche. Ne? Also wer mich fragt, manchmal mache ich auch ganz kleine Bands oder ausländische Bands oder jetzt hat man hier Duvals, die mal bei uns auf dem Label waren, so englische Bands, die Twins, die haben jetzt eine neue Band. Hey, mache ich auch mal was für umsonst, für Freunde dann einfach. Das kommt schon vor, ne? Aber ich nehme auch schon normale Preise, wenn ne, von irgendeinem Butter und Brot muss auf den Tisch. Und dann gibt es Verlag, klar, gibt es auch noch. Musikverlag in den 90ern schwer in Verruf. Bei mir auch. Ich fand das auch total kacke. Aber da hast du halt auch immer die ganzen Geschichten gehört. Klassiker. Ach, ich sag's dann, ist ja egal. Warner Chappell, die haben das oft so gemacht, so Editionen. Und dann hat die Band irgendwie 3000 Mark gekriegt und dann Vorschuss und dann haben die Bandbus gekauft, nächsten Tag an den Baum gefahren, dann waren die drei Riesen weg und die hatten aber lebenslang da die Rechte weggegeben für Apple und Ei im Endeffekt und ja, dann was weiß ich, die Edition hat sich aufgelöst, die Ansprechpartnerin war weg und dann, wie kriegst du das da wieder raus und ach, grausam, ne? Aber inzwischen bin ich ja eines Besseren belehrt, dank Gerhard der Zimmermann, ne, der das einfach von der Pike auf gelernt hat und der jetzt so mir das näher gebracht hat. Der hat mich irgendwann mal in Köln angerufen, hey, hier ist der Gerhard, Ketto Nine Tails, erinnerst du dich noch?
Ich habe damals Augsburg, ja, wer in Augsburg auf Konzert gegangen ist, Ketto Nine Tails, da hat man die öfter mal gesehen, ja.
Na, damals ein Waldelf-Konzert hat er damals veranstaltet und da erkannten wir uns und dann, er hat dann nur gesagt, hey, ich finde klasse, was du rausbringst und hast du mal überlegt, einen Verlag zu gründen? Ich so, du wirst lachen, ich habe echt darüber nachgedacht, aber einfach so einen Musikverlag gründen, ich glaube, heute ging es einfacher, ne? Weil jetzt wirklich How-to-YouTube-Video, ne, Webinar, machst du einmal mitgemacht, dann weißt du, was du machen musst. Und klar, die Erfahrung kriegst du dann mit der Zeit, machst du die Fehler, die alle gemacht haben, und dann irgendwann bist du schlau. So war es natürlich einfacher. Ne? Und der Musikverlag kümmert sich halt um die Rechte der Band, wenn du so willst. Ja, also Masterrecht ist eigentlich das Recht, was beim Label liegt, beziehungsweise bei der Band. Und das andere ist dieses sogenannte Synchronisationsrecht, also Vertonung eines Werbeclips, eines Games, eines Spiels, Videospiels, eines Films, wie auch immer. Das ist so das Hauptaugenmerk. Gegründet wurden Musikverlage eigentlich schon ganz früh. Ne? Also keine Ahnung, ob... Müsste ich mal auf Wikipedia gucken.
So, das weiß ich jetzt zum Beispiel tatsächlich, weil ich auch einen Verlag habe, aber ich habe einen Zeitschriftenverlag. Und tatsächlich ist es so, und das habe ich nämlich, weil es mich auch mal interessiert, wo kommt dieser Verlag eigentlich her, weil es die Leute auf die falsche Spur führt, weil Ox Verlag, Ox Fanzine, Fuse Magazin, Kochen und Knochen steht in meiner Signatur auch drin. Aber es gab ja irgendwann mal Noten. Irgendwann haben Komponisten angefangen, Noten aufzuschreiben, und die wurden dann auf Papier gedruckt. Und wenn man Papier hat und das in Buchform quasi rausbringt, dann hat man einen Verlag. Und dann haben Notenverlage also quasi so Notenhefte verkauft an Orchester, an sonst irgendwas. Und über diesen Verkauf der Notenhefte, und das war streng verboten, sowas zu kopieren. Gab natürlich auch noch keine Xerox-Kopierer, das kam ja erst später erst. Und über den Verkauf von diesen Notenheften haben dann alle Beteiligten eben, also der Komponist hat seine Noten aufgeschrieben und die anderen haben es dann vervielfältigt und gedruckt, und dann wurde darüber Geld verdient und so total weitergesponnen. Und jetzt mittlerweile ja Internet und so weiter, Streaming, bla bla bla, hat das natürlich einen Riesenwust angefangen und ist eigentlich ganz woanders, als es ursprünglich angefangen hat. Aber im Grunde geht es ja damit. Der eine denkt sich ein Lied aus und der andere sagt, ich passe auf, dass du auch Geld dafür bekommst, wenn jemand das als Autohupe rausbringt.
Naja, weil mir das nur gerade jetzt einfällt, ne? Hier Urheberrechtsnovelle, Europarat, der ganze Mist, ne? Also das ist ein weites Thema, ne? Also wie gut das jetzt noch geschützt ist und was da alles erlaubt ist, 10 Sekunden, 15 Sekunden Pastiche ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, bla bla bla, das ist ein Riesen, könnte man nochmal 1-2 Stunden dann reden extra, ne? Aber du hast völlig recht. Der Notendruck war früher der Haupterwerb der Musikverlage. Also nicht nur ganz früh da mit Mozart und was weiß ich oder irgendwelche Marschbands oder irgendjemand, der den Jägermarsch geschrieben hat und damit die ganzen, wie sagt man, Schützenvereine dann mit der Jägerband das dann nachspielen können, wurden diese Zettel verteilt, hat dann einer gekauft einmal, der schon einen Kopierer hatte, hat es sträflich, also unbestraft kopiert. Ne? Und später waren das ja dann auch so diese blauen Heftchen, waren die geklaut. Ne? So kam jede Woche, kam das raus. Konntest du im Musikfachgeschäft, konntest du das kaufen. Die Top 40 Hits. Ne? Also was weiß ich, Don't Bring Me Down von ELO als Notation. Damit die Top 40 Coverbands am Wochenende darauf dieses frisch erlernte Repertoire beim Kirmestanz in Grickenbach, Gweiderspach oder Fuchs am Wald oder wie das alles hieß bei uns, aufführen konnten. Und dann haben die Leute, also bei ELO, Jeff Lynne, die haben dann Geld gekriegt dafür, für jedes verkaufte Heftchen. Aber das ist halt vorbei. Ja, das ist, also wir stellen unsere Künstler, Künstlerinnen stellen wir immer frei, Notendruck, weil das keinen Sinn macht, das als Notendruck zu veröffentlichen. Eigentlich ist es eine Pflicht, aber man kann sich freistellen lassen inzwischen. Ne? Und wir haben einmal, Walter Elf Songbook gemacht.
Das ich erinnere so mich dunkel, ja. Irgendwann, ja. Hm. Damit die Blaskapellen der Welt einfach mal sich auf ihre Tubas vorne drauf so ein Walter Elf Ding hängen können. Ja,
ich glaube, ich bin da kein Fachmann. Ich glaube, das hat nur zwei Melodieführungen. Also einmal Bass, also die Grundtöne, und einmal die Lied. Das ist es schon, ne? Also es ist keine
Gesamtpartitur. So, das muss man dann für jedes Instrument muss man sowas Stimme. Ja immer umschreiben. Ja. Das sage ich, der beinahe mal eine Sechsmusik hatte. Ja, ja.
Für jede Stimme, ne? Also da ist auch kein Schlagzeug dabei oder ich glaube, Frank wird mich jetzt hauen. Egal. Es sind nur zwei Stimmen, glaube ich, im Songbuch. Und das war so ein, wir wollten es einfach mal gemacht haben. Für die gute Sache. Und da hat da niemand Geld verdient. Ich glaube, wir haben eher sogar Geld verloren. Aber es war egal. Es war eine schöne Sache. Einfach mal Spaß machen. Und entsprechend haben wir natürlich dann als Verlag mit vielen, vielen Bands zu tun, ne? Und auch mit tollen Labels haben wir auch so Editionen gegründet, ne? Also wir arbeiten auch mit Baboon Show zum Beispiel und Talco und viele, viele Bands, die bei Alex Kidnap auf dem Label sind, Lügo und sowas, Disco Oslo. Also die sind auch im Verlag. Und ja, wenn eine Band, also wenn eine Band das möchte, vorausgesetzt, die Band möchte das, ist ambitioniert, hat Bock, will sich was dazu verdienen, sage ich jetzt mal so salopp. Also all das Geld, was zumindest in den 90ern bei der GEMA in irgendwelchen schwarzen Kanälen verschwunden ist und all die Peter Maffays und so weiter dieser Welt dann abgekriegt haben, weil es nicht abgeholt wurde, ne? Also so als ganz einfach, Veranstalterin zahlt pauschal an die GEMA für jedes Konzert immer jeden Monat 800 Euro, keine Ahnung. Das wird dann irgendwie über die Konzerte da verteilt und da spielen auch so und so viele Bands, die gar nicht in der GEMA sind. Man wird aber vielleicht dann auch schon mal irgendwas einbehalten, ne? Also weil der Bogen nicht richtig ausgefüllt ist und so weiter. Das bleibt da ewig stehen bei der GEMA und irgendwann geht es halt in so ein Blackpool rein. Und dann kriegen es halt andere, ne? Also für die, die es eigentlich selbst geschrieben und selbst aufgeführt haben, die sind aber nicht in der GEMA, dann kriegen sie es auch nicht. Ne?
Das ist ja natürlich, in der Tat wäre das auf jeden Fall nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast. Aber generell ist ja so dieses Ding, dass die GEMA natürlich einen sensationell schlechten Ruf hat unter den Leuten, die jetzt so DIY-mäßig Punkkonzerte veranstalten in irgendwelchen autonomen Zentren oder ähnlichem. Da kommt dann halt die GEMA an und will Geld haben und dann alle, wofür und Scheiß. Brauchen wir alles nicht. Aber tatsächlich Menschen, die zumindest irgendwie versuchen, von ihrer Musik zu leben als Band. Oder zumindest ein gewisses Zusatzeinkommen zu haben, oder eben Leute wie du, oder Leute, die ein kleines Label haben, wie auch immer. Plötzlich ist das natürlich dann so ein Punkt, wo man sagt, okay, da kommt ja eben doch ein bisschen Geld rüber. Und das ist ein entscheidender Teil, um nachher irgendwie ein halbwegs ein Auskommen zu haben, dass dieses Geld dann doch über dieses System wieder zurückverteilt wird an Leute.
Absolut, ist so. Kann ich mögen DIY-Puristen hassenswert finden, ist okay. Ich mache lieber das, als bei Mercedes-Benz am Band stehen,
Ja.
um nach dem Feierabend noch ein Punk-Label zu machen, ne? Also das ist für mich stimmiger, aber das kann ja jede selbst entscheiden. Ne? Also wie gesagt, wir zwingen niemanden in die GEMA zu gehen. Es gibt auch, ich will jetzt hier nicht zu Straftaten auffordern, aber es gibt Wege auf einem Bogen, den dann in einem IOZ abgegeben wird. Also wenn die GEMA dieses IOZ am Schlawittschel hat, so von wegen, ihr müsst aber für eure Punkkonzerte trotzdem diese Bögen abgeben, egal ob die in der GEMA sind oder nicht, ne? Dann gibt es natürlich auch für Bands, die in der GEMA sind, gibt es ja Mittel und Wege, das dann so zu drehen, dass das trotzdem nichts kostet.
Also man hört ja von den absurdesten Dingen, die da draußen veranstaltet werden, haben wir nichts damit zu tun.
Richtig.
Ja, also, ne? Punks waren schon immer
Also
sehr
das,
erfinderisch, was sowas betrifft, um es mal so
ja.
auszudrücken. Ja.
Ja. Also diese drei Sachen,
Ja.
Verlag, Label, Promo,
Ja.
ein bisschen Booking mache ich auch, aber das ist ja tatsächlich nicht der Rede wert. Also das ist dann im Endeffekt Kick Joneses. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Vor 2,5 Jahren. Steak Knife, die spielen schon etwas öfter. Und Spurnwurz, ne? So meine ältesten Freunde. Roger hat es ja lange Jahre gemacht, aber irgendwann hat er dann auch irgendwann gesagt, hey, jetzt ist mal gut, also habe keinen Bock mehr und so. Und ich hab dann nur zum Spaß gesagt, wenn du willst, ich probiere es einfach mal, ne? Also ich weiß ja ungefähr, wie es geht. Also die Waldorf-Sachen habe ich ja auch immer gebucht, dann zumindest am Schluss, als Beppo dann keine Lust mehr hatte. Und dann wichtige Sachen entscheidet man ja sowieso zusammen. Also go. Aber das ist nicht wirklich Arbeit, weil es relativ schnell geht und es ist nicht wirklich mühsam oder irgendwie nervig oder so. Ne? Das ist eher schön. Ne? Also ist beim jetzt, wenn dann aber zum, was weiß ich, zu diesem Riesenfestival nach Novi Sad eingeladen oder fliegst für eine Show nach Pula, Kroatien oder demnächst im Juni dann wieder nach Spanien, 4, 5 Konzerte. Das ist natürlich schon klasse, ne? Also
Urlaub mit Freunden, ja. Du machst das schon eine ganze Weile. Würdest du sagen, das ist jetzt genau das, was du jetzt gefunden hast und was dich für den Rest deiner Erwerbsbiografie begleiten wird?
Gib mir, Liebling, gib mir mal die Glaskugel. Ich weiß es nicht. Joachim, ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Und ich meine, du kriegst es ja selber mit, vielleicht in anderen Bereichen als ich jetzt, ne? Die Welt dreht sich ja immer schneller. Ne? Die dreht sich immer schneller. Es geht alles immer schneller. Also, jetzt gibt es keine CD mehr, was mir persönlich gar nicht so weh tut. Ne? Also, welche Punkband verkauft wirklich noch CDs? Und das wird auch noch schneller drehen irgendwann. Ne? Dann ist auf einmal die CD das Nischenprodukt, wo vorher die LP das Nischenprodukt war. Ne? Jetzt ist die LP wieder da. Aber ist das ein Hype, der Bestand hat? Oder wird das irgendwann auch wieder runtergehen? Weil alle Leute, die Vinyl gekauft haben, salopp gesagt, tot sind. Wahrscheinlich wird es so sein. Dann haben all diese Generationen nach uns, wenn sie dann in diese Wohnung einziehen, wollen, müssen sie erst mal 5000 Platten irgendwie entsorgen, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Es ist, und gibt es dann nur noch digital und ist das Geschäftsmodell nicht am Ende? Ich glaube, so ein amerikanischer Typ, der sich da mit befasst hat, sagt ja dann, Music Industry is dead. Also dieses alte Modell, ne? Als Rookie dann anfing, Band kriegt Vorschuss von Label, geht ins Studio, nimmt auf, geht auf Tour, um die Platte zu promoten. Jetzt wird die Tour promotet mit der Platte.
Ja, und
Verrückte Scheiße, ne?
was bleibt? Wahrscheinlich irgendwie der aktuelle Hype NFT, Non-Fungible Tokens, durch Blockchain zum uniken digitalen Item gewordene Kunstwerke grafischer oder musikalischer Art.
Verkaufen. Vielleicht soll,
Ja.
aber gut, war ja jetzt, glaube ich, die Woche gerade so ein krasser Fall, wo das ziemlich in die Hose ging, wo ganz schön viel weggekommen ist auch. Also, wo man dann
Ja.
dachte, ah, ich habe es in meiner super safe Wallet hier, geil und so. Und dann totale Enttäuschung, der Safe ist leer. Irgendjemand hat alles mitgenommen. Ne?
Aber
Also
um
für
die
mich.
800 € teure Misfits-Platte bei dir aus der Wohnung zu holen, da muss schon jemand direkt vor Ort einzubrechen, um das Ding dann zu holen und auch noch zu finden.
Oh,
Weiß
das
mal,
sind
ein
zwei
Schuss ins
Sachen,
Blaue.
die zwei Sachen, die sich so ein bisschen widersprechen. Also ich habe natürlich auch Misfits-Platten, glaube ich, so ein oder zwei. Bin da kein so ein richtiger Fan. Also Wogamongers habe ich, glaube ich. Und die sind auch nicht so viel wert. Kann sein, dass ich Platten habe, die so viel wert sind, aber ich gucke da nicht auf Discogs oder so. Interessiert mich. Vielleicht interessiert es mich mal. Vielleicht will ich ja irgendwann mal, ich sage, okay, der nächste Umzug geht eher ins betreute Wohnen. Will ich jetzt diese ganzen Platten da mitnehmen oder will ich sie jetzt dann Discogs, was es dann vielleicht bis dahin auch schon gar nicht mehr gibt, trage ich sie vielleicht doch auf den Flohmarkt und verdonner die alle für 5 € das Stück. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Und beruflich ist es ja auch so. Also da haben wir ja so ein bisschen, da ging ja deine Frage eigentlich hin, würde ich das bis zum Ende machen? Also ich bin zumindest nicht so abgesichert, dass ich mit 67, 68 oder wann auch immer irgendwer beschließt, wann jemand in Rente gehen darf, wird bei mir nicht hinhauen, glaube ich, weil das wird nicht reichen, alles in allem. Aber vielleicht ist ja dann der nächste Schritt eher in so eine, ich drücke es mal so salopp aus, beratende Tätigkeiten.
Consultant, siehst du, da haben wir es
Ja,
wieder. Ja,
ne?
ja, ja.
Ja, von mir aus auch gern unter dem dörflich vulgär Platten Import-Export. Ne? Ich verkaufe Knowledge, Know-how, wie auch immer. Ne? Also vielleicht kann
Wenn
das
es
ja
dann
auch
noch
so
was
wie
wert ist,
seine.
die Weisheiten, die wir uns angesammelt im Leben. Ja.
Keine Ahnung. Ne? Also wie man ein Label macht, wird dann vielleicht wirklich nicht mehr gebraucht. Ne? Das ist absolut richtig. Ne? Aber ich lasse es auf mich zukommen. Ich hab da jetzt nicht wirklich Angst, aber ich habe Respekt, weil ich natürlich sehe, wie sich das sich jetzt die letzten 26 Jahre verändert hat. Also 26 Jahre ist die Zeit, wo es Rookie gibt, ne, und diese wirklich engen Berührpunkte. Wann kam die erste Spermbird? 86. Also seitdem bin ich da irgendwie involviert, ne? Also oder dann nehmen wir die erste Walderelf, die kam dann kurz danach, also wo ich dann auch mal so eine Tantiemen-Royalties-Abrechnung gesehen habe. Ah, krass, so viel verkauft, so viel Geld, ah, so viele, ah, das ist die Herstellung. Oh, das ist aber ganz schön viel. GEMA auch noch, verdammte Hölle und sowas, ne? Also seitdem ist ja viel passiert einfach und das System hat sich komplett geändert. Es ist, vielleicht geht es ja dann auch eher darum, um eine Marke zu schaffen, so ganz brutal gesagt, ne? So BWLer-Sprache.
Brandbuilding, ja.
Die toten Hosen, ne? Klar machen die Musik, aber die machen ja mehr. Ne? Also ich will gar nicht die Hosen dissen, gar nicht. Also eher so Respekt über ihren Werdegang.
Gibt auch ein tote Hosen-Bier, ja, genau, ja.
Ja, genau sowas, ne? Und die haben ja irgendwann auch total klein angefangen und jetzt haben sie, glaube ich, auch alle Rechte wieder bei sich und sowas, ne? Und können eigentlich tun und lassen, was sie wollen, ne? Also auch beachtlich, ne? Also Ärzte oder wie auch immer, ne? Also das ist schon, und um, sag mal, um eine Band in der Größe, also dass eine Band da hinkommt, da muss schon wirklich viel passieren, glaube ich. Das ist das, was ich meine. Also, dass du dann wirklich Fans da über Jahrzehnte an dich binden kannst, ne? Also, wo du dann sagst, und darüber lässt sich dann so viel Geld generieren. Und ich meine, bei Rookie bin ich alleine. Fast. Ne? Und dann gibt es andere Firmen, da sind es 2 oder 3 Leute. Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Firma, bleib mal bei den Hosen, keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten, 20, 25, fest. Ne? Und die musst du ja auch erstmal ernähren. Das heißt, da muss jeden Monat so viel Kohle reinkommen und vielleicht musst du dann auch ein Bier auf den Markt bringen.
Schauen wir doch einfach mal, was aus Love A noch wird. Der Herr Mechenbier, der
Ach so.
Hat sicher noch große Pläne und ich denke mal, wir werden mit dem neuen Album, wir verraten nicht zu viel damit, dass da dieses Jahr noch was ansteht. Vielleicht wird ja eine große strahlende Zukunft für uns alle daraus entstehen. Und ich denke, mit dieser Vorschau, mit diesem Ausblick, nichts Genaues weiß man nicht, aber es kommt auf jeden Fall ein neues Love A-Album. Damit, glaube ich, können wir einfach mal aus diesem Podcast rausgehen. Hat mich gefreut, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und ich jetzt einfach ein bisschen mehr weiß über jemanden, den ich eigentlich schon lange kenne und wo ich schon eine Menge wusste. Aber jetzt weiß ich noch viel mehr und die anderen da draußen vielleicht auch. Ich danke dir vielmals, Jürgen.
Sehr und, gerne. Danke für die Einladung.
Und ne, dann bis bald und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.